Herzlich willkommen zur fünften und ersten echten Vorstandssitzung, dem Podcast zum 125-jährigen Jubiläum der Bielefelder Philharmoniker. Wir sind Katrin Adelmann und Manuel Fiemann, wir sind Konzertmeisterin und Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstandes.
In diesem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie immer schon mal über uns wissen wollten.
Unsere heutigen Gäste sind unsere liebsten Orchestervorstandsmitglieder, die wir haben. Sie sind mit uns zusammen seit 4,5 Jahren im Orchestervorstand. Es sind Susanne Heilig, unsere Soloklarinettistin, und Stefan Kostenbader, unser Solopauker. Ja, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir freuen uns.
Wir wollten euch erstmal persönlich ein bisschen kennenlernen, bevor wir darauf kommen, was eigentlich so ein Orchestervorstand macht. Das ist wahrscheinlich so der große Bogen dieser Folge. Und wir fangen mal mit Suse an, oder Suse, wo kommst du eigentlich her und wie bist du denn hier hingekommen?
Ja, das fragt man sich manchmal. Also ursprünglich komme ich vom Bodenseegebiet, aus einer Stadt, die heißt Ravensburg.
Das kennt man, oder?
Das kennt man. Das
vom Puzzle.
Genau, die Spiele mit der blauen Ecke. Das ist das, was in der Regel dann kommt. So wie bei Bielefeld immer kommt, dass es das gar nicht gibt. Und also ich bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen Obsthof dort, das ist da so üblich in am Bodenseegebiet, da gibt es ganz viele Äpfel. Und im ländlichen Raum dort spielen die Leute ganz viele Blasinstrumente, weil es unheimlich viele Blasmusikvereine gibt. Eigentlich in jedem Dorf einen. Und so habe ich Klarinette gelernt, weil die Klarinetten, die braucht man immer am meisten. Und dann hat mich meine Mutter an der Musikschule angemeldet in Ravensburg. Und da hatte ich einen guten Lehrer und so hat es seinen Lauf genommen. Dann kam Jungmusiziert und dann hat mir das unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich relativ früh schon gedacht, das würde ich eigentlich gern beruflich machen. Und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Ich habe erst in Hannover studiert, bei Hans Deinzer an der Musikhochschule und dann in Detmold an der Musikhochschule. Und da war der Weg nach Bielefeld dann nicht mehr ganz so weit. Ich habe natürlich einige Probespiele gemacht, aber in Bielefeld hat es dann geklappt. Und das ist jetzt mittlerweile 26 Jahre her und ich fühle mich sehr wohl hier.
Okay. Warst du denn vorher in irgendeinem Orchester, hast du Aushilfe irgendwo gespielt? Oder du warst hier auch schon Aushilfe, ne, vorher?
Nee, ich habe hier als Stellvertreter angefangen und habe dann nochmal Probespiel gemacht für die Solostelle.
So war das, okay.
Und als Aushilfe war ich hier nicht vorher.
Okay, dann meine ich das.
Aber ich hatte die Akademie in München. Damals gab es noch eine Akademie, die war zusammengefasst von den ganzen drei Orchestern. Das war natürlich spannend. Dann hat man an der Oper gespielt, bei den Philharmonikern gespielt und auch am BR gespielt.
Ach, wirklich?
Wirklich, alle drei zusammen?
Alle drei Orchester war das damals
witzig,
noch.
Ich war ja auch bei der Akademie, aber war es nur BR.
Ja, ja, das haben sie später geändert. Jetzt haben sie verschiedene Akademien. Aber damals waren das alle drei zusammen. Und ich habe auch, das war dann leider so ein bisschen zeitgleich in meiner Anfangszeit hier und dort, sodass ich dort nicht alles wahrnehmen konnte. Aber ich bin halt immer, wenn es ging, bin ich trotzdem noch hingefahren und habe da gespielt,
was okay, auch schön war. Hattest du von Anfang an mit Klassik dann zu tun, aber im Blasorchester wahrscheinlich eher so ein Gemisch?
Ja, also ich hab dann immer in ganz vielen Orchestern gespielt, im Schulorchester und im Musikverein Bafendorf, so hieß das Dorf bei uns, und im städtischen Musikschulorchester, so hieß es genau. Und das hat mir eigentlich alles Spaß gemacht, aber natürlich war das Symphonieorchester schon was Besonderes. Das fand ich irgendwie immer toll. Auch wenn man da ein bisschen mehr Pause hat als im Blasorchester, aber die Musik hat mir halt unheimlich gut gefallen.
Deine Familie, hat die irgendwie schon, deine Eltern oder sowas dir, also hatten die Kontakt dazu oder spielen die auch was?
Also meine Eltern haben mich total unterstützt, sind selber aber keine Musiker, aber sie haben auch, also meine Mutter nicht, aber mein Vater hat auch Klarinette gespielt in diesem Verein im Dorf. Und auch alle meine Geschwister spielen ein Blasinstrument. Also das, oder jetzt zum Teil nicht mehr, aber sie haben es gemacht. Also das hat einfach dort auch so ein bisschen dazugehört. Das hat man gelernt, wie man auch, was weiß ich, mit Messer und Gabel essen gelernt hat. Jeder hat ein Musikinstrument gelernt. Das ist jetzt heute leider, diese Vereinskultur geht ja so ein bisschen zurück, weil es einfach so viel anderes gibt und die Leute, klar, du kannst auch einfach zu Hause auf dem Sofa bleiben und Netflix gucken und es ist weniger anstrengend.
Aber gibt es den Musikverein noch oder ist der?
Ja, ja, den gibt es auch immer noch. Und mein Bruder ist auch immer noch drin.
Ah, cool.
Ja, ja, ja. Also der tritt auf, der macht auch die ganzen Kirchenfeste im Sommer, die ganzen Sommerfeste, spielt bei den Beerdigungen. Also immer, es gibt immer ein großes Weihnachtskonzert. Ist ganz zentral und wichtig für die Dorfgemeinschaft.
Und hast du dann mit deinem Vater zusammen auch im Musikverein gespielt?
Ja, habe ich auch, genau. Aber der hat dann irgendwann aufgehört. Aber eine Zeit lang haben wir zusammengespielt.
Ist voll schön eigentlich, so generationenübergreifend gemeinsam Musik machen.
Ja, mein Vater hat auch klassische Musik total geliebt. Also der ist mit mir dann auch immer in die Konzerte gegangen. Der fand das irgendwie toll, diese ganze Welt der klassischen Musik. Das hat ihn.
Und wart ihr dann gefallen. In Konstanz im Konzert oder?
In Ravensburg. Da gibt es so ein kleines Konzerthaus, so ein kleines Barock. Und es gibt in Weißenau, es gab da so einen Barocksaal, wo dann die Orchester kamen. Also große Sinfoniekonzerte haben wir da nicht gehört. Das waren dann eher so Kammerorchester.
Stefan, wo kommst du her?
Ja, gebürtiger Stuttgarter und auch dort aufgewachsen. Wie ich ans Schlagzeug gekommen bin, ist eigentlich relativ leicht erklärt. Meine Mutter ist Konzertpianistin und hat auch in der Musikschule da unterrichtet und ich wollte aus eigenem Willen heraus deswegen Klavier spielen. Und zwar das Ganze auch bei der eigenen Mutter. Das hat ungefähr genau 3 Monate gut funktioniert. Und dann wurde es ziemlich zäh. Und meine Mutter hat aber immer gesagt, ja, du kannst jederzeit, wenn du willst, ein anderes Instrument spielen. Und dann war das so die Phase, wo ich dachte so, also Musikinstrument spielen ist eh nicht so cool. Also sagen wir eher Gitarre oder Schlagzeug. Und dann habe ich mich fürs Schlagzeug entschieden, weil es ja zudem auch noch richtig laut ist. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und ihr gesagt, so Mama, das mit dem Klavier, das ist nichts, ich mache jetzt Schlagzeug. Und sie meinte, ja, okay, alles klar. Und da hatte ich den Salat, weil ich wollte eigentlich gar nichts machen. Und dann musste ich eigentlich mit Schlagzeug anfangen und habe das auch an der Musikschule gemacht und bin eigentlich nur durch Zufälle in das Orchesterwesen reingerutscht, war irgendwie in keinem Orchester dieser Stuttgarter, damals Stuttgarter Jugendorchester oder die ganzen Jugendorchester, die es eben gab. In Stuttgart gab es irgendwie keine Schlagzeuger und keine Pauker. Und deswegen bin ich da so stückchenweise reingerutscht in diese Orchesterszene. Was ich, wie gesagt, überhaupt nicht wollte, weil es überhaupt nicht ins Coolsein von damals gepasst hat. Aber
Hätte denn ins Coolsein von damals gepasst?
Ja, irgendwas, was mit der weiten Hip-Hop-Hose zusammenkommt.
Irgendwas mit einer weiten Hip-Hop-Hose. Wenn ich dich
warst du so ein Popper mit so einer Föhnmatte auf dem Kopf?
Nee, Hip-Hopper war der, nicht Hip-Hopper.
Also
Hip-Hopper.
Breite Hosen.
0711 Stuttgart, das ist Hip-Hop, oder nicht?
Das ist Hip-Hop, ja.
Fantastische Vier.
Benztown, Fanta 4. Okay. Massive Töne, Freundeskreis, Max Herre, mit dem wir zusammen gespielt haben, ist ja alles Stuttgart.
Das ist so deine Jugend?
Das ist meine Jugend, deutsche Hip-Hop, ja. Kapuzenpulli, breite Hose.
Und warum hast du das nicht verfolgt?
Ja, wie gesagt, weil ich in diese Orchesterszene reingerutscht bin und es da immer wieder jemand brauchte, der da hinter den Töpfen sitzt oder auch Schlagzeug spielt. Und wir hatten an der Musikschule ein Jugendorchester, wir hatten an der Musikschule ein Jugendblasorchester, was sehr, sehr erfolgreich war, wo unglaublich viel Schlagzeug drin ist auch. Und dann kamen relativ schnell so Sachen wie LJO und BJO und dann war der Drops gelutscht irgendwie. Ja, dann kam das Studium. Ich habe ein Semester in Stuttgart gemacht und bin dann ganz schnell nach Berlin gegangen, habe also die Hochschule gewechselt an die Hans Eisler, was super war. Und von da aus habe ich dann im Vergleich zu SUSE, also auch nach München, die Akademie, aber da war es schon getrennt. Also ich habe die Akademie vom Bayerischen Rundfunk dann gemacht. Aber auch da die kompletten 2 Jahre, weil die geht 2 Jahre und ich habe das Abschiedsjahr von Marcel und das Anfangsjahr von Jansons gehabt.
Oh, wie cool,
was,
im Übergang.
Das ja, was wirklich großartig war. Wir saßen im Endeffekt mehr im Flieger auf irgendwelchen Tourneen, als wir auf irgendwelchen Konzertpodium saßen, weil wir nur auf Achse waren mit diesem Orchester. Das war aber eine ganz, ganz tolle Zeit. Auch mit allen anderen Dirigenten, die da dirigieren. Das ist ja ein großartiges Orchester. Und direkt im Anschluss, während den 2 Jahren habe ich Probespiel gemacht für feste Stellen. Das hat natürlich nie geklappt. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt von akademiemäßig wenn ich da jetzt einen draufsetzen will, dann müsste ich versuchen, beim Berliner Philharmoniker in die Karajan-Akademie zu gewinnen. Und das ist dann tatsächlich das Probespiel, was ich gewonnen habe nach den 2 Jahren. Und einen Tag später war das Probespiel in Bielefeld und das habe ich dann auch gewonnen. Und seither auch wieder keins mehr, aber es ist ja okay. Als Trostpflaster durfte ich einmal ein Projekt in Berlin mitspielen, quasi, weil ich ja die Akademie nie angetreten habe. Und bereue aber jetzt im Nachhinein gar nichts, genauso wie Susi, weil ich fühle mich hier sehr wohl, ist alles gut. Bin froh, überhaupt einen Job zu haben. Ich hatte ein kurzes Intermezzo in Stuttgart. Das stimmt, das Probespiel habe ich noch gewonnen.
Wollte gerade sagen,
ach ja, alles gut. In Stuttgart war ich ein Jahr bei den Philharmonikern, da bin ich leider durchs Probejahr geflogen. Dann hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich, also wir durften damals, wurden die Stellen nicht freigehalten in Bielefeld. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Und ich hatte
wir haben
aber
freigehalten.
Haben wir jetzt in der Zwischenzeit?
Wieder.
Ja. Und ich musste die Stelle tatsächlich kündigen hier in Bielefeld, um die in Stuttgart annehmen zu können. Und hatte aber das Ehrenwort vom damaligen GMD Peter Kuhn, dass wenn irgendwas in die Hose geht, er mich wieder einstellt. wo ich ihm bis heute sehr, 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 sehr dankbar dafür bin, dass es auch gemacht hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich bis heute arbeitslos. Zumindest in dem Beruf, den ich erlernt habe.
Lustig, dass wir alle aus Schwaben kommen. Das ist ein komischer Zufall irgendwie. Es gibt eh viele Schwaben, das haben wir schon mal gesagt am Anfang.
B&O waren wir immer 70% Schwaben oder sowas. Also wirklich? Von daher, ja. Also ich weiß noch, dass zu meiner Zeit gab es nur Schwaben und dann noch so ein paar andere.
Das ist ja wie ein Prenzlberg.
Die Schwaben sind überall. Ja. Die kriegt man nicht
mehr. Aber ich finde es nett, dass ihr mich mitmachen lasst, obwohl ich kein Schwabe bin.
Du bist ja so ein bisschen reingeschmeckter Stuttgarter durch dein Studium da. Das zählt so halb.
Die 3 Jahre
Und außerdem kannst du uns verstehen.
In der Diaspora sind wir alle gleich. Da nehmen wir sogar die Hessen auf.
Ich verstehe euch gut. Kehrwoche habe ich gemacht.
Aber also den Müll hast du nicht richtig trennt.
Ja, das war nicht ich, das war meine damalige Freundin, die den Müll nicht richtig getrennt hat. Die hat, Papier in den Restmüll getan. Also das
gibt Ärger.
Willst du machen, ne?
Ja, wenn dann der Blockwart kontrolliert, ist natürlich peinlich. Ja,
Blockwärtin war es.
Ja, ist eh klar.
War die Oma von oben drüber. Gut, Orchestervorstand. Also die Vorstandssitzung hat ja bis jetzt immer ohne euch stattgefunden. Wo wart ihr bis jetzt? Hattet ihr vorstandsfrei oder?
Also ich bin nicht gefragt worden.
Wir durften ja nicht mitmachen.
Ihr durftet nicht mitmachen.
Ihr habt euch drum gerissen. Wir haben es verhindert. Genau.
Umso schöner, dass wir euch jetzt mal hier haben. Was macht ein Orchestervorstand? Ist ja schon immer eine Frage, die die Leute auch stellen, wenn man sich mit denen unterhält. Was machen wir? Wie wird man Orchestervorstand? Was macht man mit dem unglaublich vielen Geld, was man als Orchestervorstand obendrauf bekommt? Zum Beispiel?
Saufen.
Versaufen. Und genau, macht das
Frauen und Alkohol und den Rest habe ich verprasst. Ja, genau.
Den Rest weiß ich nicht mehr.
Ja, und wie viel Spaß macht das?
Ganz viel. War ich schnell genug?
Ganz viel, ja, du warst schnell genug. Ja, also wer möchte denn mal erzählen, wie man zum Orchestervorstand wird vielleicht? Fangen wir damit mal an.
Ich kann ja mal anfangen. Also man wird tatsächlich gewählt. Aber ob die Wahl so wirklich, also sie findet demokratisch statt, das muss man schon sagen. Aber man muss zugeben, es gibt nicht so wahnsinnig viele Mitbewerber. Und das engt die Wahl dann wiederum auch ein bisschen ein, denn wie sich dann herausstellt, wenn man das Amt annimmt, ist es doch ein bisschen mehr Arbeit, als man vorher gedacht hat. Und so sind wir alle 4 gewählt worden.
Das ist ein bisschen wie Elternvertreter in der Schule oder so.
Ja.
Das ist, alle schauen auf ihre Schuhe, wenn es darum geht, wer möchte es machen.
Wobei beim letzten Mal waren 6 KandidatInnen, oder? Bei der letzten Wahl.
Stimmt, da gab es GegenkandidatInnen.
Ja. Frechheit. Ja. Nein, Scherz.
Da haben wir uns scheinbar nicht gut benommen. Ja. Ja. Vielleicht gab es auch einfach nur KandidatInnen, damit es auch wirklich eine Wahl ist und nicht immer nur das Gleiche ist, weil sonst.
Es ist ja auch gut, wenn sich Leute dafür interessieren. Also eben. Es ist gar nicht so gut, wenn man diesen Job jetzt 30 Jahre durchmacht, sondern es ist ja gut, wenn möglichst viele auch da mal reinschnuppern eigentlich in diese.
Ja, so, also für 3 Jahre, das kann man vielleicht auch dazu sagen, also für 3 Jahre, oder? Stimmt, oder?
Für drei Jahre sind wir gewählt. Genau. Vielleicht können wir noch erzählen, wie das bei uns ablief, weil wir haben uns ja wirklich zu 4 zur Wahl gestellt und nicht einzeln.
Das ist richtig. Also bei uns war es halt so, dass ein kompletter Wechsel war. Also der gesamte Vorstand ist praktisch zurückgetreten, die damals nur aus 3 Leuten bestanden. Und so mussten also praktisch 3 neue gefunden werden, mindestens. Und da ihr beide ja schon vorher Vertrauensleute wart, habt ihr so ein bisschen die Vorstandsarbeit übernommen und da lag es auch relativ nahe, dass ihr dann vielleicht auch Vorstand werdet oder habt euch da relativ schnell mit vertraut gemacht, glaube ich, und euch darauf eingestellt, dass ihr vielleicht das machen, euch vorstellen könntet, das zu machen.
Ja, genau. Also Stefan und ich haben das quasi kommissarisch übernommen, als der Vorstand davor zurückgetreten ist und haben dann überlegt, dass wir das ja eigentlich weitermachen könnten und haben dann auch gemeinsam überlegt, wen wir fragen.
Ja, genau, stimmt, ganz genau. Dann haben wir uns gedacht, wenn wir es jetzt eh machen, und das war eh eine große Umbruchphase, finde ich, wo meiner Meinung nach auch viel im Argen lag und man merkt, okay, man kann dann doch mitgestalten. Ja, da haben wir uns, oder? Ich glaube, das ging dir so ähnlich. Da haben wir uns gesagt, okay, dann ziehen wir das durch. Aber wenn dann mit einem Team, wo wir wissen, dass, oder wo wir uns vorstellen können, dass es sehr gut funktioniert, und das ist draus geworden.
Ja, mich musstet ihr ein bisschen überreden.
Da haben wir jetzt den Salat.
Genau. Stimmt, dich habe ich ein bisschen überredet, oder?
Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, Orchestervorstand zu werden. Das aus mehreren Gründen. Aber einer davon war auch, dass ich mal sehr lange her im Bundesjugendorchester war, mein bester Kumpel war irgendwie der Vorstand. Und ich habe eigentlich immer alles mit dem gemacht, weil wir ja eh immer zusammen rumgehangen haben und zusammen in einem Zimmer gewohnt haben. Ich habe immer alles mitorganisiert, habe dann auch die Getränke gekauft zur Party und alles gemacht. Dann hat er gesagt, dann kannst du auch gleich Vorstand machen. Dann habe ich mich zur Wahl stellen lassen und bin nicht gewählt worden. Das hat wehgetan.
Das war ein Trauma.
Das ist ein Trauma, ja. Und deswegen, und als Klassensprecher habe ich es auch einmal versucht, da habe ich auch nicht, bin ich auch nicht gewählt worden. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle mich ja nicht nochmal zur Wahl und lasse mich dann abwählen, weil, muss man ja auch sagen, ich mache ja ziemlich viel Quatsch und mache ja auch viel, ja. Also, naja, sagen wir mal, ich mache viel Quatsch.
Oh, ist besser geworden.
Es ist besser geworden.
Nur ein bisschen.
Es ist besser geworden.
Er ist staatstragend geworden, seit der Vorstand ist.
Und es gibt aber sehr viele, die mir auch im Nachhinein gesagt haben, sie haben nicht geglaubt, dass ich als Vorstand taugen würde. Also, und die mich wiedergewählt. Ich meine, ich habe beim zweiten Mal mehr Stimmen bekommen, immerhin.
Hat jemand wiedergewählt?
Du hast auch wieder die Stimmzettel getürkt.
Ich hab die bestochen wieder.
Ja, ja, von daher, ich habe mir es nicht vorstellen können und ich fühle mich jetzt ganz wohl, aber ich finde auch immer noch, dass ich, bin doch irgendwie so ein gute Laune-Vorstand, habe ich immer das Gefühl. Also ich bin nicht so gut darin, gewisse Aufgaben kann ich immer noch nicht erfüllen als Vorstand.
Deswegen gibt es ja auch mehrere Leute, dann kann man das so ein bisschen aufteilen.
Genau, wir haben natürlich verschiedene Rollen. Wie würdet ihr denn sagen, sind unsere Rollen, oder was würdet ihr für euch selber sagen, sind eure Rollen im Vorstand? Also Stefan ist ja unser großer Vorsitzender.
Gewählt worden in Abwesenheit.
Da waren wir zu dritt und haben beschlossen, dass er den Vorsitz macht.
Ja gut, wenn du halt nicht da bist.
Was soll man auch machen?
Das ist eine der wenigen Male, wo ich nicht da war.
Wir haben die Chance gleich genutzt.
Wir haben die Chance sofort genutzt, den Fehler hat er nicht.
Wir waren uns
gemacht.
Auch ganz einig.
Einstimmig,
also das war ein maoistisches Ergebnis. Da zum konntest du gar Vorsitz. Nicht dagegen.
Okay. Ja, also du bist der große Vorsitzende, aber jetzt nochmal zurück zu den verschiedenen Rollen. Was würdet ihr selber sagen über euch? Sind so eure Aufgaben im Vorstand oder eure Rolle im Vorstand vielleicht erstmal?
Also es ist ja so, dass wir jeder zu einer anderen Instrumentengruppe gehören. Was insofern ganz praktisch ist, dass man also die Sachen aus den Gruppen dann so ein bisschen kommunizieren kann. Also es ist schon manchmal so, dass dann Holzbläser zu mir kommen, weil ich halt am nahesten sitze sozusagen. Ist zwar auch nicht immer so, weil manche haben vielleicht sogar einen Draht zu jemand anderem mehr, aber das ist schon mal gut. Und dann ist es bei mir vielleicht ein bisschen so, dass ich dadurch, dass ich in Detmold wohne, vielleicht sogar die bin, die am wenigsten macht oder so ein bisschen weniger präsent ist, aber es gibt so kleine Aufgaben, die ich auf jeden Fall erfülle. Also zum Beispiel kümmere ich mich um die Geburtstage, die unter den aktiven Mitgliedern, um die Geschenke für die aktiven Mitglieder.
Schreibst du Postkarten?
Schreib Postkarten.
Das mag ich zum Beispiel gar nicht gerne. Also das bin ich froh, dass du das machst.
Ja, auch sonstige Texte.
Texte. Ich habe einige Texte habe ich formuliert und geschrieben, genau solche Sachen.
Du machst praktisch das Homeoffice.
Ich mache das Homeoffice,
in Detmold, genau. Texte genau. Schreiben und so alles, was also muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass ihr das macht, weil ich bin in Texte schreiben sehr schlecht. Ich war auch schon in der Schule im Texte schreiben sehr schlecht. Von daher, das ist für
was
mich...
Was man gar nicht glauben kann, wenn man nicht reden hört.
Reden konnte ich schon immer, aber Texte schreiben war immer sehr schwierig. Ja. Ich hatte da so eine Rechtschreibschwäche auch und so. Das heißt, man schreibt immer wahnsinnig kompliziert, weil man nicht weiß, wie das Wort heißt. Da versucht man ein anderes zu finden, egal. Aber deswegen ist das, finde ich, nicht wenig. Ich finde, für mich ist das sehr, sehr viel Aufwand.
Ja, es ist auch ein bisschen gebastelt, solche Texte zu machen. Und manchmal ist man dann hinterher trotzdem nicht zufrieden. Aber es muss ja gemacht werden und dann ist es gut, wenn man es schnell. Das ist so eine Sache, da weiß man, man hat einen Auftrag, das muss erledigt werden und dann hat man es weg. Das ist ganz gut.
Außerdem bist du Protokollführerin, du schreibst immer mit.
Ich schreibe immer mit, genau.
Und du bist unser Ruhepol, finde ich.
Ja. Ja. Echt? Okay.
Ja, Katrin, dann nächstes Mal kurz vorm Ausflippen und kurz vorm aus dem Fenster springen, holst du uns wieder runter. Das finde ich super.
Ah, ich hatte auch schon meine Ausfälle, so ist es nicht.
Ja, aber die ein Tausendstel von Katrin und von mir gefühlt.
Ja, wobei ich finde, Manuel ist da auch jemand, der vielleicht weniger als Ruhepol, aber durch die gute Stimmung durchaus immer wieder für Ruhe sorgt oder mit einem blöden Spruch oder einem dummen Witz uns dann wieder zurückholt in die Verhältnismäßigkeit der Dinge.
Manchmal ist es auch ein guter Witz.
Manu rettet in jeder Sitzung, in jeder Haussitzung rettet er den, kurz bevor es völlig an die Wand fährt, rettest du mit irgendeinem Spruch die Situation. Das ist super.
Ja, das ist eine Gabe.
Das ist echt, also das super wertvoll. Darf man nicht unterschätzen.
Nee, gar nicht. Das ist das Wichtigste von allem eigentlich.
Ja gut, das ist, würde ich auch sagen, da würde ich so meine Aufgabe sehen, dass ich eher so, auch in Konfrontationen versuche, mit den Leuten irgendwie zu reden. Oder ich kann, glaube ich, gut mit Leuten reden und
Das versuche ich auch, aber es klappt dann nicht immer so freundlich.
Ja, das stimmt. Aber gut, das geht mir ja auch so, dass ich manchmal dann irgendwie denke, oh Gott, ich bin kurz vorm Platzen. Aber das liegt mir halt näher als irgendwie Sachen schreiben oder Sachen sortieren oder sowas. Ne? Also diese ganze Orga-Zeug und einfach zu wissen, ach, dann kommt hier Costa um die Ecke und sagt, ja, wir müssen mal langsam wieder zur nächsten Orchesterversammlung einladen. Dann sage ich, war doch erst vor 2 Wochen oder nicht, da ist das schon wieder ein halbes Jahr her. Das sind so Sachen, die fallen mir wahnsinnig schwer, da mir sowas zu merken, sowas aufzuschreiben. Welche Probespiele müssen wir machen? Welche Stelle ist frei?
Ja, zum Beispiel solche TVK-Sachen, die Paragraphen und die juristischen Sachen und so, da bin ich ja zum Beispiel auch nicht so besonders stark drin. Also da bin ich immer ganz froh, wenn ich jemanden fragen kann.
Ach, da sind wir aber alle schon besser geworden. Das war am Anfang, mussten wir ständig nachschauen und nachlesen. Und Manuel meinte immer, er hat den TVK schon auf dem Klo liegen, damit er immer nachschauen kann. Aber
Manu ist unser TVK-Beauftragter. Ja. Also ja, ich hatte noch nie einen in der Hand, bis ich Vorstand war. Und war dann wirklich erstaunt, was da alles an Mist, aber auch an Guten drin steht. Aber musst du da erstmal durchfummeln durch die ganzen Paragraphen. Aber du bist unser Beauftragter.
Da war ich auch verwundert, dass mich das irgendwie interessiert und dass ich mich das da, also ich muss immer wieder was Neues durchlesen. Ich finde es immer witzig. Also wir sind jetzt seit wie vielen Jahren Vorstand?
4,5.
4,5 Jahren Vorstand. Und es kommt immer irgendjemand mit einem Thema um die Ecke, wo ich denke, geil, wie könnt ihr noch was finden, was ich noch nicht nachgelesen habe? Also es gibt ja wirklich, es ist so komplex und dann geht es um irgendeine Anspielprobe, um wie viel Uhr die vor dem Konzert sein darf oder wenn sie vorher ist, dann muss es noch einen Dienst geben und wie viel früher darf man da sein und dann ist das so unklar geregelt in diesem TVK und dann gibt es noch irgendwo einen Gerichtsbeschluss, den findet man aber nur, wenn man 1934 mal die Zeitung gelesen hat. Nein, aber das finde ich schon interessant, was es da alles gibt und natürlich, man findet auch immer wieder Sachen und denkt so, naja, gut, klar, da gibt es immer wieder ein Schlupfloch und da hat man das wieder hiermit geschlossen. Ne? Und es gibt aber immer noch genug Schlupflöcher in diesem TVK. Also man könnte den noch doppelt so lang machen, habe ich das Gefühl.
Ich finde den super schwammig. Ich war echt erstaunt. Ich meine, ich bin kein Jurist, aber bei vielen Sachen denke ich mir so, ja, kann ich es ja jetzt eigentlich machen, wie ich will.
Oder? Ja, also, es gibt sehr viele Kann-Regelungen. Ja,
kann, sollte, man denkt, okay.
Der TVK ist übrigens der Tarifvertrag Deutscher Kulturorchester. Das muss man dazu sagen, das ist ein, ja, unser Vertrag.
Unser Tarifvertrag.
Unser Tarifvertrag. Wir selbst bekommen nur Verträge, wo drin steht, Sie sind angestellt, um Trompete zu spielen und Sie bekommen die Tätigkeitszulage des ersten Solotrompeters zum Beispiel. Steht dann da drin. Mehr steht da nicht drin.
Also doch, steht drin nach TVK, oder? Glaube ich.
Genau, ja, genau, nach TVK. Und der Rest ist eben in diesem Vertrag geregelt. Und der ist halt relativ dick, verändert sich auch immer mal wieder. Und jeder von uns hat den natürlich irgendwo, spätestens als E-Mail, aber niemand guckt da rein, bevor er Vorstand ist. Katrin, was machst du eigentlich?
Ja, ich weiß auch nicht.
Du bist unsere Streichervertreterin auf jeden Fall.
Ich bin natürlich die Streichervertreterin und das Sprachrohr der Streicher. Ich hatte so meine Spezialbaustellen, die ich ein bisschen vorangetrieben habe, weil sie mir wichtig waren.
Und du hast den E-Mail-Verteiler.
Und ich habe den E-Mail-Verteiler. Aber nur, weil ihr alle so dermaßen unfähig seid im Umgang mit Computern, bin ich die Einzige, die geschafft hat, den E-Mail-Verteiler des Theaters in mein E-Mail-Programm zu integrieren und bin diejenige, die alles, was ans Orchester kommuniziert wird, verschickt.
Vielleicht sollten wir mal sagen, dass wir den Verteiler alle haben, ne? Dass wir es nur geheim gehalten haben bisher.
Ja, keine Lust.
Ja, keine Lust.
Wieso verrätst du das denn jetzt?
Ja, eben, Stefan, das schneiden wir raus.
Ja, genau.
Stimmt ja auch nicht.
Wie würdet ihr denn nochmal, wenn wir zurück auf so eine grundsätzliche Ebene gehen, die Arbeit eines Orchestervorstands definieren? Also was ist denn die Aufgabe von einem Orchestervorstand oder uns als Orchestervorstand?
Also da ist einmal das, was wir eigentlich schon angesprochen haben, die Kommunikation zwischen Orchester und Orchesterleitung. Also sowohl organisatorische Leitung als auch künstlerische Leitung. Und dann gibt es natürlich so praktische Sachen wie zum Beispiel, dass immer ein Vorstand bei den Probespielen dabei sein muss, der dann die Probespiele auch leitet.
Ja, wir sind auch andersrum. Ich meine, es ist nicht so, dass wir die Belange des Orchesters an Orchesterbüro, GMD oder Intendanz oder so weiterleiten, sondern es ist auch andersrum. Wir sind ja auch Ansprechpartner für diese Personen, bevor sie sich vor das ganze Orchester stellen und irgendwas sagen. Oder wenn es Fragen gibt, dann kommen sie halt erstmal zu uns. Und dann, also es geht in beide Richtungen.
Genau, ich, genau.
Also wir haben im Normalfall jetzt nicht immer die Rechte zu sagen, mach das nicht oder mach das. Das ist eigentlich eher selten, dass wir da mal wirklich, dass irgendwo steht, nach Absprache mit dem Orchestervorstand oder das muss mit dem Orchestervorstand besprochen werden. Oft ist es halt so, wir werden halt mit einbezogen. Und wenn alles nett läuft, dann haben wir ja praktisch, oder dürfen wir auch mitbestimmen, aber rein rechtlich gesehen dürfen wir oft nicht mitbestimmen, sondern sind ja eigentlich da eher so beratend. Und
nee, bei wichtigen Entscheidungen müssen wir immer das Orchester fragen.
Genau. Da fragen wir das Orchester, das auch. Das machen wir natürlich zum Beispiel, wie jetzt, wenn wir jemanden einstellen, wenn wir einen Generalmusikdirektor suchen, also einen neuen Chefdirigenten suchen. Da waren wir dann mit zwei Leuten in der Findungskommission und haben dann halt jeweils eine Stimme. Und diese beiden Stimmen speisen sich dann natürlich aus dem Votum des Orchesters. Also wir dirigieren vor, das Orchester gibt dann irgendwie ihre Stimmen ab und wir haben dann praktisch ein Bild, ja oder nein, im Prinzip nur an oder aus. Und wir geben das dann in die Kommission weiter, das zum Beispiel. Wir sind auch dabei, wenn andere Stellen eingestellt werden, wie irgendwie bei uns im Büro oder sonst was.
Konzertpädagogik jetzt.
Konzertpädagogik, da sind wir auch dabei. Also da haben wir natürlich eine Stimme.
Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass es nicht selbstverständlich ist. Das liegt schon, weiß nicht, an wie vielen Häusern das so ist, dass wir als Orchestervorstände so eingebunden werden. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Das ist eigentlich ein großes, hohes Gut und ist auch total nett. Liegt an diesen flachen Hierarchien des Hauses, die uns dann so einbinden. Aber ich glaube, es gibt viele Häuser, wo es nicht so ist, wo die Orchestervorstände nicht so eingebunden werden.
Oder auch gar nicht. Also es gibt ja auch Orchester, die kriegen halt einfach Dirigentinnen vorgesetzt. Das ist ganz egal. Also das ist jetzt der neue Chef und die haben da gar nichts zu sagen. Also wir müssen nicht gefragt werden, aber es ist natürlich super nett, dass es bei uns eben nicht so ist, sondern dass wir halt gefragt werden und dass wir überall dabei sein dürfen. Das ist schon toll. Und was wir halt selbst machen, sind halt die Probespiele im Prinzip. Da sind wir ja Ansprechpartner und da sind auch wir diejenigen, die im Prinzip abhaken, wer da fehlt und wer da sein muss. Also das sind ja schon Sachen, die wir machen. Es gibt auch eine Probespielordnung auch wieder, die natürlich eingehalten werden muss. Ich finde, beim Probespiel können wir ja gerade mal bleiben, da sind wir noch nie drauf eingegangen eigentlich, so extrem, wie das so abläuft. Also die Stelle wird ausgeschrieben, die muss so und so lange ausgeschrieben sein, dann bewerben sich darauf, je nach Instrumentengruppe, das ist teilweise wahnsinnig viel. Also da gibt es ja, manchmal kann das 100 Bewerber sein. Und aus diesen sucht dann die Gruppe im Prinzip welche aus, die sie einladen möchte. Das sind dann so vielleicht rund 20. Und von diesen 20 erscheinen dann an dem Probespieltag irgendwas zwischen 15 und 20, wenn es gut läuft. Wir hatten auch schon Probespiele, wo nur 8 erschienen sind oder noch weniger erschienen sind. Das ist alles möglich. Und dann geht es eben los mit einer ersten Runde. Und diese erste Runde muss hinter einem Vorhang stattfinden, wo niemand sehen kann, wer das ist. Es hat auch damit zu tun, ob wir den kennen. Das ist halt auch immer ein großes Ding, dass einfach nicht irgendwie jemand vielleicht, der schon bei uns 2 Jahre gespielt hat als Aushilfe, dann da steht und wir wollen den unbedingt haben. Oder die
vielleicht gerade unbedingt nicht.
Oder so. Unbedingt nicht haben. Das ist eben einfach die Sache. Deswegen findet die erste Runde erstmal hinterm Vorhang statt.
Und die erste Runde wird auch die Reihenfolge der Kandidatinnen wird auch ausgelost. Das kommt dazu. Das heißt, wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung, was da. Es geht wirklich nur ums Hören. Wie spielt er oder sie? Gefällt es uns oder gefällt es uns nicht?
Wenn wir finden, das Niveau ist gut, dann entscheidet das ganze Orchester gemeinsam. Es wird abgestimmt, wer kommt in eine zweite Runde und da sind dann halt zwischen einem Drittel und die Hälfte oder sowas maximal werden weitergeleitet, würde ich sagen. Und dann hört man nochmal anderes Repertoire. Manchmal gibt es eine dritte Runde, manchmal sogar eine vierte Runde. Und es wird immer wie in so einem normalen Wettbewerb, werden es immer weniger zum Schluss hin. Und wenn es gut läuft, haben wir am Schluss eine Schlussabstimmung über die Einstellung einer Person. Und diese Abstimmung ist dann eine Empfehlung an den Arbeitgeber, die wir weitergeben. Das ist auch der Normalfall, dass die Hausleitung die Person, die wir empfehlen oder für die wir uns entschieden haben, einstellt. Theoretisch könnte eine Intendantin beschließen, ich nehme jetzt irgendjemanden auf der Straße, der Klarinette spielen kann und stelle ihn ein. Das ist immer so das Beispiel. Ganz theoretisch ist es so, praktisch ist es natürlich Quatsch. Da hätte ja auch die Intendantin nichts von. Aber
ich glaube, dass die Leute aus der Verwaltung auch ganz froh sind, dass sie nicht die 20 Mozart-Klarinetten-Konzerte anhören müssen, weil man da ja auch manchmal so dann im Wald steht und sich fragt.
Und es ist ja auch nicht überall so. In USA zum Beispiel, ich glaube, in allen angelsächsisch geprägten Ländern ist es oft so, dass es eine Kommission gibt, wo vor allem der Chefdirigent zusammen vielleicht mit Konzertmeistern oder sonst wie zusammengesetzten kleinen Kommissionen über neue Mitglieder entscheidet. Da ist das Gewicht der Dirigenten wesentlich höher. Ich finde es eigentlich gut, wie es in Deutschland ist, weil man die Dirigenten sind wieder weg. Ganz schlicht, die sind ein paar Jahre da und die Orchesterkollegen sind in der Regel so eingestellt, dass wir im öffentlichen Dienst sind wir quasi unkündbar. Das heißt, wir müssen uns wirklich was zu Schulden kommen lassen, um wieder gekündigt zu werden, wenn wir mal durchs Probejahr sind. Und dann ist es auch nur sinnvoll, wenn dann die Leute, die wirklich auf Dauer für 10, 20, 30, 40 Jahre mit den Leuten spielen müssen, auch an der Entscheidung beteiligt werden. Aber vielleicht können wir noch mal sagen, was war denn...
Da einmal kurz, wir haben ja bisher nur über drei Runden gesprochen oder zwei. Man muss vielleicht wissen, dass bei den Runden es so ist, dass jeder Kandidat, jede Kandidatin ungefähr 3-4 Minuten spielt.
Maximal.
Ja. Dann rausgeht und der Nächste kommt rein. Nur um diesen Druckfaktor mal vielleicht einmal zu beleuchten, den die Leute haben, den sie da spielen. Die spielen, um einen festen Job zu bekommen, um von dem leben zu können, was sie studiert haben. Und das sind mindestens, wenn sie Pech haben, nur 3 Minuten, wenn sie rausfliegen in der ersten Runde. Wenn sie Glück haben, in die zweite Runde kommen, durften sie insgesamt 6 Minuten spielen. Und diese 6 Minuten entscheiden über dein Leben. Das ist einfach schon, ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf auf der Welt, wo man in so kurzer Zeit entscheidet, ob wir jemanden einstellen oder nicht. Einfach nur, ja,
also ja das ist schon heftig. Das ist ein Thema, was extrem viel auch diskutiert wurde, glaube ich, von allen Orchestermusikern schon immer. Irgendwie hat noch nie jemand sich getraut, was anderes wirklich auszuprobieren, beziehungsweise hatte noch nie jemand eine Idee, was eine Alternative sein könnte, so richtig.
Ich habe leider auch keine.
Es gibt in anderen Ländern gibt es andere Systeme, die nennen sich dann Trials. Da werden auch Probespiele gemacht, aber dann werden mehrere Leute eingeladen und für Projekte und spielen dann eine Zeit lang im Orchester mit. Das ist insofern sinnvoll, als man dann einfach auch ein besseres Gefühl dafür kriegt, wie man mit demjenigen zusammenspielen kann. Ich finde das eigentlich ganz toll, aber es hat sich in Deutschland irgendwie bisher immer noch nicht so wirklich durchgesetzt.
Der oder diejenige, die es bekommt, hat ja auch eine Probezeit bei uns von maximal 18 Monaten, glaube ich, in der Zwischenzeit. Mhm. Also da hatten wir jetzt bei dem deutschen System ja schon auch die Zeit, die Person dann auch wirklich auszuprobieren und im Notfall dann auch doch nicht einzustellen. Also das ist ja, das Vehikel haben wir ja schon. Ja.
Das Vehikel haben wir schon, das heißt, man kann ausprobieren, ob man mit der Person klarkommt. Man kann halt nicht sagen, wir haben jetzt 3 Personen, die fanden wir alle 3 so ganz gut und jetzt schauen wir mal, wie sich die 3 Personen im Orchester machen. Das wäre ja das Optimum eigentlich, wenn man die Möglichkeit hätte.
Irgendwie geht es schon, klar. Also man kann das schon machen, finde ich auch okay, aber ich finde trotzdem nicht, dass das, was mich am Probespiel am meisten gestresst hat, ist halt eben, dass du gehst halt rein und hast 3 Minuten Zeit, ich glaube, ein Haydn-Konzert bis zum S dauert keine 3 Minuten. Und das war immer das, wo ich als erstes schon rausgeflogen bin, wo die Leute immer gesagt haben, ja, aber du spielst doch super Trompete, wieso kannst du denn nicht mal, ne? Und ja, Haydn-Konzert spielen hat mit Trompete spielen im Orchester ja gar nichts zu tun. Da kann ich halt nur abrufen, ob jemand die Töne trifft, so. Aber es ist halt so viel filigraner als das, was du im Orchester machst. Also ich spiele nie so irgendwas im Orchester, wie wenn ich ein Haydn-Konzert spiele. Also ich glaube, da gibt es wenige Stellen, die so sind. Und dann fliegst du in der ersten Runde raus, da kannst du so guter Trompeter sein, wie du willst, also Orchestertrompeter sein, wenn du solistisch einfach nicht gut bist, fliegst du raus. Und
was ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, dass man ja sehr stark die Stressresilienz prüft. Mhm. Also du musst in 3 Minuten total abliefern. Und natürlich haben da Leute, die sehr stark sind, was das angeht, Vorteile. Und Leute, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, aber in normalen Orchestersituationen ganz wunderbar spielen, aber dann stark auf diesen extremen Stress reagieren, haben dann natürlich Nachteile.
Ich habe, was du gemeint hast, meines gerade machen, ist total witzig, bei uns ganz extrem. Also wenn ich irgendeiner der Orchesterprobespielstellen live so spielen würde, wie im Probespiel, würde der mich alle für verrückt erklären. Mhm. Weil es so anders gespielt wird live als im Probespiel, das hat sich
ja
so etabliert.
Das ist aber, glaube ich, bei allen Instrumenten so. Ja, weil es ist bei uns ja auch, ich meine, klar kann man sagen, als Konzertmeisterin ist es noch am ehesten so, dass ich tatsächlich solistisches Spiel brauche. Aber für so einen Tutti-Streicher ist das, was du im Probespiel können musst mit einem Mozart-Konzert und einem Brahms-Konzert, das ist völlig irrelevant für das, was du später im Beruf können musst. Klar, es prüft eine prinzipielle Fähigkeit von instrumentaler Technik, aber die Art zu spielen ist auch eine völlig andere als das, was man dann braucht im Alltag, weil man ja da eigentlich darauf angewiesen ist, dass jemand teamfähig ist. Und für die Probespiel, um das Probespiel zu gewinnen, musst du eigentlich ein Ego-Shooter sein. So, das ist ein großer Widerspruch. Und an dem Problem reiben wir uns ja auch schon immer alle, dass man sagt, ist es sinnvoll? Ist es eigentlich die Hölle für alle?
Aber das Problem ist halt, wenn du halt aus so vielen Bewerbern erstmal, du kannst ja nicht 20 Leute einladen, um mit dir im Orchester zu spielen. Das ist das Problem.
Das ist ein Problem,
also das heißt, ja. Du müsstest dann schon vorher richtig aussieben. Aber damit haben natürlich dann schon mal alle, die jung sind und gar keine Orchestererfahrung haben, fallen dann natürlich relativ schnell hinten runter, weil du hast halt ganz klar einen Lebenslauf und im Lebenslauf steht halt drin, ja, ich habe schon das und das und das und das gemacht. So, das heißt, jemand, der mehr Erfahrung hat, den muss ich natürlich dann irgendwie eigentlich laut der Bewerbung eher einladen, weil der hat halt einfach einen besseren Lebenslauf oder die hat einen besseren Lebenslauf.
Ja, aber so wie es jetzt ist es ja auch völlig absurd, dass sozusagen die Erfahrung gar nichts bringt im Lebenslauf, sondern dass es ja eigentlich eher so ist, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr eingeladen wird und dass, wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie 10 Jahre im Orchester gespielt und weiß, wie der Job funktioniert, dass ich eigentlich keinen Profit daraus habe, sondern dass es dann…
Naja, du wirst schon mehr eingeladen, wenn du einen guten Lebenslauf hast, das schon.
Ja, aber ab einem bestimmten Alter eben nicht mehr.
Ja, im bestimmten Alter nicht mehr.
Es ist ja auch so, dass es ja schwierig, klar würdest du eingeladen, aber es wird ja deshalb trotzdem auch… bleibt schwierig, wird fast schwieriger neben dem Orchesteralltag, weil die Art zu spielen so unterschiedlich ist, dann sich so fit zu halten, dass du dann im Probespiel trotzdem die solistische Art zu spielen abliefern kannst.
Wann hast du denn, Suse, jetzt nehmen wir mal Katrin aus, die spielt immer irgendwelche Solokonzerte, wann hast du denn das letzte Mal ein Solokonzert geübt? Außer bei der GMD-Findung, da hast du Solo gespielt.
Das war das letzte Mal.
Ja.
Also, eben. Wann ich das geübt habe,
manchmal. Ja, dass man sowas übt.
So zwischendrin spiele ich das auch mal für mich. Aber das war, also so richtig natürlich vorbereiten haben, war tatsächlich jetzt bei der GMD-Findung, ja.
Ja,
wir machen das natürlich kaum. Und es ist ja auch nicht relevant für uns.
Genau.
Also, das Orchesterspiel ist wirklich ganz anders als Solokonzert.
Und dann stellst du dich mit 34 in ein Probespiel und dann kommen lauter Leute, die halt den ganzen Tag im Überraum stehen und mit Klavier bei uns jetzt ein Konzert spielen. Die haben das Ding ja praktisch. Die machen das immer. Und wenn ich da mich jetzt hinstelle,
Und auch der Stresstest ist im Studium ja permanent vorhanden. Das ist ja auch eine Übungssache. Immer wieder rauszufinden, wie gehe ich mit der Situation um? Und du hast ja ständig Prüfungssituationen im Studium. Und auch das fällt ja weg im Alltag.
Vielleicht kann man ja einmal sagen, warum wir nicht mehr eingeladen werden ab einem bestimmten Alter. Bei uns, Schlagzeug ist so grob 35, würde ich sagen, ist die Altersgrenze. Liegt aber nicht daran, also in den meisten Berufen ist es so, desto mehr Erfahrung du hast, desto interessanter wirst du. Und wir haben das Problem, dass wir oft, mit Hochleistungssport verglichen werden, was, finde ich, ziemlich zutreffender Vergleich ist. Weil einfach die Körperkapazitäten nachlassen ab einem gewissen Alter. Ich glaube, schon ab dem 19. Lebensjahr, wenn mich nicht alles täuscht. Und deswegen, also ich jetzt mit meinen 45 natürlich gegen einen jungen Student oder junge Studentin, die 20 ist, einfach nicht mehr die technischen Fähigkeiten habe, die der jüngere Kandidat, die jüngere Kandidatin hat, weil einfach der Körper es nicht mehr hergibt. Das ist tatsächlich bei euch wahrscheinlich auch nicht anders.
Also das
man ist halt nicht mehr so schnell, man ist nicht mehr so, also die Finger sind nicht mehr so schnell. Bei mir die Handgelenke oder so, das ist einfach so. Ich kann ich üben, so viel ich will, das werde ich nicht mehr hinkriegen.
Ja, und es ist natürlich auch, das bisschen zynisch ist es schon, dass man letztendlich davon ausgeht, dass die Menschen die Kollegen im Berufsalltag nicht mehr besser, sondern eigentlich nur schlechter werden. Also, dass man sozusagen über die Jahrzehnte bis zur Rente abbaut. Das ist so ein bisschen das Klischee. Und dass man dann sagt, ja, also die guten Jahre hatten die Leute jetzt schon und den körperlichen und geistigen Abbau, den brauchen wir hier jetzt dann nicht noch verwalten, so ungefähr. Aber das ist ja genau das Absurde, dass die Erfahrung nichts zählt. Ja, also gerade als Solobläser oder auch jetzt auf meiner Position als Konzertmeisterin brauchst du eigentlich eine Erfahrung im Orchesterspielen, um diese Position auszufüllen.
Aber das zählt nur im Alter nicht mehr. Also wenn man jetzt ein Probespiel nimmt und du als junge Kandidatin, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man einen durchgängigen Lebenslauf hat mit einem Jugendorchester, einem Studium, dann ein Student, weiß nicht, das junge deutsche Philharmonie oder Malerorchester oder Schleswig-Holstein-Festival, dann irgendwo ein Praktikum oder eine Akademie. Es wäre schon schön,
wenn genau, und wenn man dann noch maximal 22 Jahre alt ist und das alles schon gemacht hat, dann
26 darf es schon sein, oder 28.
Ja, es ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ne? Also man soll alles gemacht haben und möglichst jung sein und trotzdem ganz viel Erfahrung haben. Und ja. Es ist natürlich in allen Berufen so ein bisschen so, das ist völlig absurd. Aber können wir noch mal einmal zurückgehen von auch, was ist die Aufgabe beim Vorstand? Wieso sind wir da jetzt drauf gekommen? Was ist denn die Aufgabe vom Vorstand in der Organisation des Probespiels? Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen darlegen. Weil das war ja, davon sind wir ausgegangen.
Das ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ich meine, im Endeffekt ist es so, dass eine Stelle frei wird, weil ein Kollege in Rente geht oder jemand eine Stelle woanders gewonnen hat. Oder passiert auch mal, dass ein Kollege so kündigt, weil aus den anderen Gründen. Dann rennen wir ins Orchesterbüro und sagen so, die Stelle wird frei. Wir suchen nach einem Probespieltermin zusammen mit der Gruppe, mit der jeweiligen. Dann wird das Probespiel angesetzt, man schreibt die Stelle aus, da gibt es ein ganz normales Portal namens MUVAC, kann sich jeder, da werden die Stellen ausgeschrieben, da können sich dann meistens so 4 Wochen lang Leute drauf bewerben, dann werden diese Bewerbungen durchgeguckt von den jeweiligen Fachgruppen und dann sind wir am Punkt, wo wir schon waren, davon werden vielleicht 20 eingeladen zu den Probespielterminen und das war's. Und wenn das Probespiel rum ist, haben wir noch die Aufgabe, dem GMD, dem Orchesterbüro, mitzuteilen, dass das Orchester sich für Kandidat, Kandidatin XY entschieden hat und dass wir darum bitten, ihr einen Vertrag zukommen zu lassen.
Ja, aber das Probespiel selbst leiten wir ja auch noch.
Stimmt.
Eben, da geht es ja auch darum, dass wir irgendwie dann versuchen einzuhalten, jeder hat eine eigene Probespielordnung, also jedes Orchester hat eine eigene Probespielordnung, dass wir gucken, dass wir das einhalten, wie wir das mal beschlossen haben vor sehr vielen Jahren. Irgendwie das bedeutet, wie sind die Abstimmungen, ne, damit es auch fair ist. Also die Fachgruppe kann dann irgendwie nach jeder Runde sagen, ja, wir würden gerne hier Kandidatinnen XY 4 Stück 5 weiterleiten. Die sind auf jeden Fall weiter und dann müssen wir zum Beispiel gucken, dass aber trotzdem über jeden anderen Kandidatin abgestimmt wird. Ne? Das ist natürlich sonst wäre unfair. Und wenn dann das Orchester eben immer noch die Mehrheit hat bei einem anderen, einer anderen Nummer, in dem Moment haben wir ja nur Nummern, dann kommen die halt noch mit in die zweite Runde. Das zum Beispiel, und dass die Schlussabstimmung dann richtig abgehalten wird, dann müssen wir Zettelchen, wir haben so kleine Zettelchen, dann die verteilen wir dann, da wird dann die Nummer draufgeschrieben von, ja, die alle am besten finden am besten. Oder halt, wenn es 2 übrig sind, dann halt gibt es 2 Nummern, da kann man die 2 oder die 4 draufschreiben, dann schreibt man das drauf. Und wenn jetzt dann viel mehr für die 2 sind, die absolute Mehrheit muss es sein, dann zählen wir das alles aus. Und dann sitzen wir da und machen mit den Zettelchen.
Also in Bielefeld gewinnen nur die Leute Probespiel, Nummer 2 oder 4
haben. Nummer 2 oder 4, der letzte.
Ich hatte die 13 und es war ein Freitag. Ah. Ja, wer weiß, was das bedeutet. Ja, also jetzt als Beispiel so. Und dann, ja, dann wenn dann praktisch eine die absolute Mehrheit hat, dann gehen wir es weiter ans Büro. Dann gehen wir damit runter und sagen, hier,
mach mal.
Da passen wir halt auf, wir sind die Aufpasser.
Wir sind die Aufpasser und die moderieren letztendlich. Ja.
Was haben wir sonst für Aufgaben? Ich finde, ab und zu schlichten wir auch ein bisschen einfach. Wenn es irgendwie Probleme gibt oder versuchen, da ein bisschen irgendwie zu besänftigen. Das kommt schon auch vor ab und zu. Oder auch zu helfen, wenn es Probleme gibt.
Ja. Ja, oder Kommunikation herzustellen zwischen
Orchester. Gibt es ja in jedem Kollektiv.
Und sowas. Haus, ja.
Ja, das passiert natürlich schon. Das ist auch ein Grund, warum ich erst gesagt habe, ich möchte nicht Vorstand machen. Weil je nach Konzert ist man halt eben vorher auch doch angespannt. Und dann sitzt du in der Oetker-Halle und es sind nur noch 10 Minuten und vielleicht bist du heute, hast du keinen Parkplatz gefunden, bist auch noch knapp dran gewesen, hast irgendwie deinen Frack gerade noch erst angezogen und möchtest jetzt einfach nur mal 10 Minuten da sitzen und vielleicht ein paar Töne aushalten, einfach um so ein bisschen, mal ein bisschen die Spannung zu finden. Und da kannst du die Uhr nachstellen, dass dann irgendjemand neben dir steht. Ja, ich hatte eigentlich 2 Klötzchen unterm Stuhl und die sind jetzt weg. So, mal als Beispiel. Und dann denkst du so, ja, und da soll ich dir jetzt helfen? Und das ist ja was, ich habe eigentlich gerade was anderes im Kopf. Und dann kommen Leute, die aber schon eine Stunde vorher da waren und die haben jetzt Langeweile und die kommen jetzt mit ihrem Problem zu mir. Ne? Das war jetzt wirklich nur ein Beispiel, das hat keiner so gemacht. Aber ich möchte natürlich jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber es sind teilweise ja wirklich Kinkerlitzchen. Und dann sitzt du da und denkst, ey, da kann ich mich jetzt wirklich nicht drum kümmern. Ich muss doch jetzt auch noch hier was machen. Und das ist natürlich super anstrengend. Auf der anderen Seite sind es manchmal gerade solche Sachen, wo es eigentlich so ein Problem gibt, was eigentlich gar kein großes Problem ist. Da kommt jemand und sagt, ja, ich habe das und so. Dann sagst du, ja, okay, ich regel das. Und manchmal macht es mir auch Spaß. Also wenn man dann einfach dann nur weiß, okay, jetzt muss ich einfach nur da oder da und da anrufen, weil ich halt die Leute kenne. Das ist dann wieder mein Part, weil ich dann irgendwie im Theater gefühlt mittlerweile jeden irgendwie kenne, weiß ich halt, wen ich anrufen muss. Und dann ist halt relativ schnell vielleicht eine Lösung gefunden. Wie zum Beispiel Netz überm Graben oder nicht Netz überm Graben. War ja auch so ein Ding, das ging ewig lange. Da war so ein Tuch überm Graben, damit da nichts reinfällt. Wegen Corona war das dann blickdicht. Das wollten wir dann plötzlich nicht mehr, oder wollten wir nicht mehr haben, oder? Spuckdicht. Damit das halt, das klang dann doof und dass man dann so eine, ja, dann fragt man ja, warum ist denn, wo ist denn das Netz, was früher da war, was halt viel grob, ja, das ist jetzt weg, okay, und dann geht das los, dann rennst warum? Du so durchs Haus, ja, genau, warum, und dann rennst du so durchs Haus und suchst irgendwie eine Lösung und irgendwie finde ich, ist das schon schön, wenn man dann, und dann sagt dir immer irgendjemand einen Namen, den man noch nie gehört hat, ja, musst du den fragen, alles klar, läufst du dem, ja, musst du den fragen und im Endeffekt haben wir jetzt wieder ein Netz. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich finde, so eine Aufgabe macht dann schon Spaß. Und wenn, das kann ja auch aus einem Problem entstehen. Irgendjemand hat eben ein Problem mit irgendwas und kommt da an. Es ist nur schön, wenn es nicht direkt vom Konzert ist halt natürlich. Ne?
Am schönsten sind eigentlich immer die Sachen, die sich so konkret lösen lassen. Dann hat man so das Gefühl, man hat auch was bewirkt. Weil es gibt natürlich auch so Sitzungen, wo man denkt, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Oder war das jetzt gerade sinnvoll überhaupt, dass ich da dabei war und so? Aber das gehört vielleicht zu so einem Job auch immer dazu, dass es mal Leerlauf gibt.
Also wir dürfen, glaube ich, schon sehr proaktiv mitgestalten oder tun es, haben es eigentlich so eingeführt.
Haben wir uns, glaube ich, einfach auch genommen. Ne?
Ja. Genau, und sind aber auch dankenswerterweise auch immer gut und wohlwollend aufgenommen und haben dadurch, glaube ich, schon, dadurch werden wir ja auch so viel integriert in Abläufe, in Entscheidungen, was nicht selbstverständlich ist. Was da natürlich ja ein hoher Grad an auch Aufwand ist. Ist übrigens alles Ehrenamt, was wir machen. Hat das irgendeiner schon erzählt? Nee, ne?
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, also,
Geld gibt es denn extra? Geld,
ja, was du mit dem Geld machst?
Es gibt ja nicht mal diese Pauschale von weiß ich nicht, was müsst bei ihm einführen aus der Orchesterkasse. deswegen ist es ja auch schön, ich meine, dass wir so krass in die GMD-Findung eingebunden waren, ist nicht selbstverständlich, dass wir in eine Konzertpädagogik-Ausschreibung eingebunden werden, dass wir weiß ich, eben auch vom Marketing und dass wir die Akademie gründen durften, dass wir den Freiraum hatten. Das weiß ich was, wir haben ist schon vieles, was wir jetzt. Dass es einen Podcast gibt, die Auswahl der neuen. Der beiden letzten Orchestergeschäftsführerinnen ist auch nicht selbstverständlich, finde ich. Also schon, ja,
ein Riesenaufwand. Das Jubiläum haben wir schon auch sehr umfangreich mitgestaltet.
Jubiläum wäre das nächste, da sind wir noch dabei. Auch da machen wir sehr, sehr viel. Also
aber die Akademie finde ich jetzt sehr spannend. Da wart, finde ich, ihr zwei wart ja da sehr weit vorne.
Und also vor allem Stefan.
Am
Anfang haben wir das mehr zu zweit gemacht und dann hast du es übernommen eigentlich.
Was ist denn überhaupt die neue Biesecker Orchesterakademie der Bielefelder Philharmoniker.
Das ist vor allem ein sehr langer, umständlicher Name. Ja, was ist das? Eine Plattform, um jungen Künstler, Künstlerinnen, also Instrumentalisten, Musikern den Orchesteralltag näher zu bringen. Eine Zwischenstufe zwischen dem Studium und dem späteren Beruf, wo sie reinschnuppern können, wo sie bei uns mitspielen im Orchester, wo sie Unterricht kriegen, wo sie Mentaltraining kriegen. Und wir versuchen, sie bestmöglichst auf diesen Beruf vorzubereiten.
Das ist eigentlich eine notwendige Zwischenstufe, weil ich finde, beziehungsweise das haben wir, glaube ich, alle auch so erlebt, dass im Studium das Orchester, eigentlich Orchesterspiel oft ein bisschen kurz kommt. Man wird gut vorbereitet auf Probespiele, also das solistische Spiel, wie wir es vorhin ein bisschen erläutert haben. Und das eigentliche Orchesterspiel ist an vielen deutschen Hochschulen, zumindest als ich studiert habe, war das ganz extrem so ein bisschen unterrepräsentiert. Man hat dann ein oder zwei Projekte gespielt im Semester oder manchmal auch im ganzen Studienjahr. Man musste halt so verschiedene Testate musste man haben fürs Orchesterspiel, aber es ist jetzt nichts, was man als zentralen Baustein des Studiums permanent übt. Und deshalb, also die Vorbereitung aufs Probespiel ist ja das eine, aber die Vorbereitung auf das, was man dann tatsächlich im Beruf können muss, ist halt auch das andere. Und deshalb sind diese Akademien, die viele Orchester haben, ja so total sinnvoll, um einfach mal reinzuschnuppern und kennenzulernen, wie das funktioniert, ohne dass man gleich in der Probezeit ist und auf alles drauf ankommt und gleich entschieden wird, das passt oder das passt nicht. Da ist so dieses sich ausprobieren und was sind eigentlich Parameter, die da wichtig sind, wie muss ich mich verhalten, wie ist das der Alltag organisiert, dafür sind die Akademien extrem wichtig.
Ja, nur weil man irgendwie seine Stellen gut im stillen Kämmerchen spielen kann, die Orchesterstellen, die drankommen, heißt noch lange nicht, dass man es hinkriegt mit einem Kollektiv von 70, 80, 90, 100 Leuten.
Das ist, ja, das kann man vielleicht auch nochmal erklären, weil das ist ja an sich so dermaßen absurd von außen. Orchesterstellen heißt, man spielt Auszüge aus Sinfonien oder aus Orchesterstücken, die eigentlich in den Stücken im Ganzen erklingen, im Probespiel dann plötzlich ganz alleine. Das ist völlig absurd. Und wenn man das,
nackig.
Ganz nackig, genau. Das ist völlig absurd, wenn man das erste Mal kapiert und anfängt zu üben. Also fand ich zumindest völlig absurd, die Vorstellung. Dann irgendwie so ein Mendelssohn-Sommernachtstraum, was man normalerweise zu 10, zu 12 spielt. Und dann soll ich mich da hinstellen, muss das alleine spielen. Das ist
für euch vielleicht nochmal besonders, weil ihr ja Tutisten seid und oft
in der, ja, wir spielen all diese Stücke ja immer.
Ist bei uns ja nie so.
Ja, und wobei man natürlich sagen muss, dass das zu 10 viel schwieriger ist als alleine.
Ja.
Aber auch wie bei euch auch, wenn du sagst, wenn ich die Stellen so spielen würde im Orchester, wie wenn ich den Probespiel alleine spielen muss, dann würde das überhaupt nicht funktionieren. Das ist bei uns auch so. Also das braucht eine andere Dynamik, es braucht eigentlich eine andere Bogentechnik oft bei ganz vielen Sachen. Und auch da, ich muss mich an nichts anpassen, Vibrato und alles entscheide ich selbst. Das ist ja in der Gruppe völlig anders. Es ist eigentlich eine völlig absurde Situation. Klingt auch, glaube ich, wenn man sich das so anhört, nicht wirklich wie Musik.
Ich glaube, das ist total lustig, wenn man das von draußen hört, weil dann einfach jemand reingeht und macht jetzt mal Trompete, Probespielstelle, Zarathustra. Bäh, 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 bäh. Okay, nächste. Was kommt dann? Da hat da, 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 da. Auch irgend so ein Strauß. So länger sind die nicht. Ja, so, oder da spielt es halt so ein Signal oder irgendwie so. Ba, da, 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 da. Das war's. Und das
ja,
ist.
Und bei mir?
Das klingt bum, eher. Bum, bum, bum. Das war Beethoven. Nein, aber das ist natürlich schon absurd, wie kurz manchmal solche Stellen sind, ne? Die halt wahnsinnig schwer sind, weil sie blöde Sprünge haben und eben auch dann im, das muss man ja sagen, bei Zarathustra, in dem Moment, wo das kommt, hast du ja einen Puls von 200. Und mir ist es leider auch schon so passiert, dass ich den oberen dann eben nicht gespielt habe und ich habe eigentlich mit Höhe gar nicht so das Problem. Aber in dem Moment hast du nur 4 Töne. Und da muss irgendwie der vierte sitzen, so. Und das ist schon krass, wenn man das dann einfach, okay, jetzt mach das mal, ne? Und dann sind es nur 4, aber die sind halt auch dementsprechend schwer. Du kannst viel hören. Rhythmus richtig, kriegt er den Ton oben richtig und so weiter und so fort, ne?
Ja, ja. Also insofern ist der Stresstest natürlich auch interessant für den späteren Beruf. Also bei euch auf jeden Fall. Bei mir vielleicht auch noch mehr als im Tutti. Im Tutti Streicher ist der Stresstest eigentlich absurd, weil das, ich glaube, so einen Stress wie im Probespiel hast du nie wieder. Weil du bist ja immer, also wenn es schief geht, klar, ist doof für eine Gruppe. Und man hört wahrscheinlich auch so eine Unschärfe, wenn irgendjemand nicht so ganz hinterherkommt oder gerade mal einen Ton nicht kriegt oder so. Aber ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Solo von 4 Tönen und die müssen kommen. Also das ist schon, da ist es für so einen Solobläser wahrscheinlich sinnvoller als für einen Tutti-Streicher, der Stresstest im Probespiel.
Ja. Wahrscheinlich, wobei das eigentlich Schwierige finde ich ja dann am Ende immer noch das Timing und das wird ja gar nicht abgeprüft, weil du es für dich allein spielst. Also du kannst zwar gucken, ob er derjenige innerhalb der Stelle einigermaßen rhythmisch bleibt und im Tempo bleibt, aber wie er im Orchester mit dem Timing agiert, das kannst du nicht hundertprozentig abprüfen im Probespiel. Nee. Und das ist noch ein weiterer Faktor, der sehr wichtig ist und der dann erst im Orchester wirklich zum Tragen
wirklich,
kommt.
Wirklich sich zeigt, wie das funktioniert, auch mit den Leuten, ob das Timing zusammenpasst auch. Ne?
Also diese Millisekunden, in denen man entscheidet, spiele ich jetzt oder die Millisekunde später, das kannst du nur in so einem Kollektiv lernen. Das kannst du im Studium einfach nicht lernen. Das
deswegen ist, Akademie.
Genau. Deswegen Akademie, ja, genau. Genau.
Und gut, ja, stimmt, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie sind wir jetzt schon wieder auf Probespiele gekommen?
Kossa, ja, über die Biesecker Akademie.
Die Biesecker Orchesterakademie der Bielefelder Philharmonie. Gibt es eigentlich Bleistifte und wie lang sind die?
Es gibt keine Bleistifte, weil alles Geld, was wir einsammeln, für die Akademistinnen drauf geht.
Die kriegen nicht mal einen Bleistift.
Nee, dafür kriegen sie 1.000 Euro Stipendium pro Monat.
Ach so, ja.
Dafür können sie sich einen Bleistift leisten eventuell.
Okay, naja, wir haben ja auch Bielefelder Philharmoniker-Bleistifte. Philharmoniker,
aber die dürfen wir nicht mehr benutzen, weil die sind schon.
Ja, anderes Thema. Gossa, die Akademie.
Ja.
Wie ist das Ganze jetzt entstanden oder was musstet ihr dafür tun, dass das überhaupt stattfinden kann? Also A, gab es schon mal, wie stellt man das überhaupt auf die Beine? Und dadurch ist es ja auch eigentlich zu dieser Stiftungsgeschichte gekommen.
Also wir haben versucht, diese so eine Akademie zu gründen oder ins Leben zu rufen. Und da gibt es das große Problem der Bezahlung. Wir sind ein städtisches Orchester, wenn wir als städtischer Betrieb, der wir dadurch sind, können wir keine Stipendien auszahlen. Wenn du ein Verein oder eine Stiftung bist, darfst du Stipendien auszahlen. Und ein Verein zu gründen ist natürlich machbar, aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Und dann hatten wir das riesen Glück, dass die Biesecker Stiftung hier in Bielefeld, die ja quasi fürs kulturelle Leben der Stadt nicht zuständig ist, aber also fördert.
Stiftungszweck.
Genau, Stiftungszweck, genau, danke. Sich bereit erklärt hat, die Akademie unter ihr Dach zu nehmen. Das heißt, deswegen auch die Biesecker Orchesterakademie der Bielefelder Philharmoniker. Dadurch hatten wir das Problem gelöst, dass wir nicht irgendwie noch mehr Geld brauchen. Die Kehrseite davon ist, dass wir dadurch zu 100% auf Spenden angewiesen sind, um die Akademie zu finanzieren. Die Spenden muss natürlich erstmal einwerben. Wir haben es geschafft, in der ersten Spielzeit 5 Akademistinnen zu haben. Es hat finanziell funktioniert. Wir schaffen es für nächste Spielzeit zum Glück auch. Aber ja, diese Gelder einzuwerben, war quasi eine Aufgabe. Das juristische Konstrukt darzustellen über die Biesecker Akademie, dass dann Kooperationen geschlossen werden zwischen der Biesecker Akademie, zwischen der Biesecker Stiftung und dem Orchester oder und dem Theater. Und auch da muss man sagen, sowohl die Biesecker Stiftung, also kann man ja sagen, namentlich der Geschäftsführer Wolfgang Goldbeck, der das quasi ehrenamtlich macht, das auch noch zusätzlich macht, die eben dann die ganze Organisation davon hauptsächlich irgendwie aufschreiben, wer sind die Stipendiatinnen, die Kontonummer, das Geld zu überweisen, also die Stipendien monatlich zu überweisen. Und am Schluss, das müssen wir auch drüber reden, dass man auch ein schönes Abschieds-, nicht Protokoll, sondern sagt man ein Abschiedsdokument kriegen, müssen wir auch mal machen. Fällt mir gerade noch so ein, ist ja bald.
Ich habe überlebt. Bielefelder Philharmoniker, ja, 25, genau. 26.
Aber muss ich sagen, es hat ja super funktioniert.
Nein, Biesecker Orchesterakademie.
Ja. Er lernt es auch noch. Das, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, dass wir über 250 Bewerbungen hatten für die 5 Stellen. Was ja jetzt auch nicht, ich meine, es war ein Versuchskaninchen im Endeffekt, was aber super funktioniert hat. Was wir so mitbekommen jetzt von, sowohl von den Akademisten, wir haben auch einen Akademisten, aber von den Akademisten, 4 Akademistinnen ist relativ positiv. Vom Orchester glaube ich auch, also bisher läuft alles gut, toi, toi, toi.
Die sind ein Jahr bei uns und spielen 15 Mal pro Monat bei uns mit.
Genau, bis zu maximal 15 Mal. Sie kriegen, wenn sie es denn wollen, also sie kriegen einen Mentor an die Seite gestellt aus der jeweiligen Gruppe. Von dem dürfen sie, also wenn sie wollen, dann auch Unterricht nehmen. Sie kriegen professionelles Mentaltraining, was wir hatten, um diese Stresssituationen zu lernen und besser damit umzugehen.
Genau, also das geht schon dann auch wieder um die Vorbereitung auf die Probespiele, die für diese AkademistInnen ja auch unweigerlich kommen, weil es sind alles Leute, die haben studiert und wollen ins Orchester und benutzen die Akademie, um eben, wie wir das auch wollten, sich vorzubereiten auf ihr Berufsleben. Und dazu gehört nun mal dieses Nadelöhr vom Probespiel. Und das heißt, wir bereiten vor auf den Orchesteralltag, aber eben auch mit einem Training auf das Probespiel.
Auf das Probespiel und das auf zwei Weisen, auf zwei Arten, dankeschön. Zum einen organisieren wir für uns selber, also nicht für uns, sondern für die Akademisten, ein Probespieltraining bei uns im Orchesterprobenraum. Also da
nicht nur einmal, sondern
nicht nur einmal, mehrmals. Wir simulieren quasi ein Probespiel, um sie wirklich, damit sie auf diese Situationen mit hinter einem Vorhang spielen, reinlaufen, rauslaufen, nacheinander Feedback kriegen, mehrere Runden spielen, vorbereitet werden. Und auf der anderen Seite kriegen sie eben professionelles Mentaltraining. Also ich denke, ich hoffe, die ideale Vorbereitung. Und ja, bisher würde ich sagen, Erfolgsprojekt. Wir haben viel Glück mit den Sponsoren. Das muss ich jetzt niemand namentlich nennen, aber das ist nicht selbstverständlich, vor allem im ersten Jahrgang, dass sich so viele drauf eingelassen haben. Viele sind auch dabei geblieben jetzt fürs nächste Jahr, was wirklich toll ist. Und ja, da sind wir sehr dankbar dafür. Hoffen wir, dass es ein Erfolgsprodukt bleibt und dass uns die Sponsoren erhalten bleiben, weil sonst wäre es auch das Ende.
Wenn ich jetzt Sponsor werden möchte, muss ich dann die volle Summe für einen ganzen Akademisten zahlen? Und wo müsste ich mich da melden?
Also entweder über die Biesecker Stiftung oder auch direkt an mich oder halt übers Orchesterbüro. Also gerne meine Kontaktdaten weitergeben. Wir haben eine Art Akademievorstand, da ist unser Soloposaunist Darius auch drin, den könnte man auch ansprechen. Man kann aber auch jeden anderen vom Orchestervorstand ansprechen. Also der Kontakt ist, glaube ich, sehr schnell hergestellt oder einfach mal nach dem Konzert auf uns zukommen. Also das ist sehr schnell gemacht. Und nee, wir nehmen alles an. Wir haben jetzt keine Mindestsponsorgrenze oder ich weiß nicht, wie das sowas heißt.
Ja, das ist ja interessant. Ich meine, das ist ja, vielleicht sagt ja der ein oder andere auch, ich würde mich da gern beteiligen, aber ist halt jetzt nicht irgendwie eine Firma, die sagt, hier, nimm mal gerade.
Nee, also super, sehr, sehr gerne. Wir sind froh über jeden, der kommt. Es gibt natürlich die üblichen, sie werden natürlich im Programmheft, also in der Jahres-, wie heißt das denn, Jahresdispo, die jetzt auch bald rauskommt für nächste Spielzeit, werden sie natürlich namentlich erwähnt. Auf der Homepage werden sie erwähnt. Sie kriegen natürlich... Wenn sie es wollen, natürlich. Wir haben ganz vergessen zu sagen, dass die AkademistInnen ja auch ein eigenes Kammerkonzert gestalten werden nächste Spielzeit. Und also wirklich komplett, das heißt, sie müssen sich zusammensetzen, sich selber ein Programm zusammensuchen, sich selber eine Idee oder einen Leitfaden für dieses Konzert und es dann auch selber bestreiten. Was vielleicht auch eine ganz schöne Sache ist, mal so Verantwortung zu übernehmen für ein eigenes Konzert.
Genau, und das alles natürlich immer in dem geschützten Rahmen, dass man Mentoren hat, überhaupt Kollegen und Kolleginnen hat, die einem bei allem helfen und unterstützen und die man bei allem fragen kann. Das ist, glaube ich, auch das Wesen von so eine Anforderung zu haben, von das musst du jetzt können, das musst du jetzt wissen, wie das eben ist, wenn du auf so einer Stelle neu kommst, sondern dass man da so ein bisschen Welpenschutz hat und immer mal wieder Unterstützung anfragen kann.
Und auch mal, das fand ich ganz interessant, damals, als ich es gemacht habe, aber jetzt auch, jetzt kam auch, ich habe zum Beispiel mit, ich muss ja keine Namen nennen, aber dass du darum gebeten wirst, bei einem Akademisten zuzuhören, der nicht ein Instrument spielt. Also die, dass du quasi instrumentenfremd auch zuhörst und Feedback abgibst, weil ich höre natürlich auf ganz andere Sachen, also jetzt nehmen wir mal, weiß nicht was, Trompete haben wir nicht, ist egal, nehmen wir Trompete. Ich kriege was von Trompete vorgespielt, ich habe natürlich keine Ahnung von dem Instrument, ich würde natürlich auf andere Sachen achten wie du, Manuel. Und das ist, glaube ich, für diejenige Person, die vorspielt, auch interessant, weil in dem Probespiel selber ja dann auch nicht nur die eigenen Instrumentalisten sitzen, sondern auch das ganze Orchester.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch nicht zu verachten im richtigen Probespiel. Also es ist ja, klar, gibt es eine Fachgruppe, aber irgendwie muss es allen gefallen. Ne? Also
ja, überzeugen musst du alle.
Ja. Genau.
Sonst kommst du nicht auf so eine Stelle. Ja.
Und man muss das vielleicht nochmal weiterführen, was wir eben schon mal angefangen haben. Diese Vorstandsgeschichte ist, also Vorstand zu sein, ist ein Ehrenamt. Wir bekommen da nichts dafür. Wir bekommen allerdings pro Monat einen Dienst frei. Also wir dürfen, bei uns ist es so geregelt, dass wir eben dann jeweils den Dirigenten, die Dirigentin anfragen, ob wir eine Probe frei haben dürfen. Und wenn die sagen, ja, okay, ich kann da auf euch verzichten, dann dürfen wir da frei haben. Wir haben das Recht auf eine freie Probe. Es gibt andere Orchester, die machen das anders. Da gibt es dann Punkte oder Dienste freie, da kann man auch mal für 2 Punkte kann man sich auch mal eine Vorstellung frei kaufen und da kommt aber dann jemand, der für dich spielt. Bei uns bleibt der Sitz einfach frei. Das ist das Einzige, was wir dafür bekommen. Das finde ich ist noch, um das abschließend mal zu sagen, das haben wir eben angerissen, aber nicht fertig gesagt.
Ja, was natürlich in unserem speziellen Fall immer so ein bisschen schwierig ist, weil wir jetzt alle auf Solo-Positionen sitzen, was ja eigentlich auch eine lustige Sache ist. Findet ihr das eigentlich hilfreich oder störend?
Ist völlig egal, oder?
Ist eine ganz ernst gemeinte Frage.
Je nach Programm nehme ich keinen vorstandsfrei, weil ich dann denke, okay, dann komme ich da.
Dafür ist natürlich total bescheuert. Ich habe, glaube ich, überhaupt erst 2 Mal vorstandsfrei genommen, weil das auf meiner Position einfach total bescheuert ist, wenn da mein Platz leer bleibt. Aber das ist ja dann mein Problem.
Ja, aber wenn du jetzt Ligeti Grand Macabre eine Probe weniger hast, dann weiß ich, und ich muss sie ja vorher beantragen, dann weiß ich ja auch nicht, wie schwer wird das eigentlich. Manchmal frage ich tatsächlich nach der ersten Probe und merke, ah, okay, ist absolut machbar das Stück oder das Programm ist machbar, dass ich dann sogar den Chef nochmal frage, könnte ich vielleicht morgen Abend zu Hause bleiben? Meistens sagt er ja auch dann ja, ne? Oder ich sage, kann ich einen Dienst, dann kann er sich sogar aussuchen, dann sagt er, ja, bleiben Sie mal die, da mache ich Klavierkonzert, da sind sie nicht so präsent oder so, das kann man da ja immer so ein bisschen machen, aber das, wenn man so vorher schon entscheiden muss, ich möchte da gerne eine Probe weniger haben, ärgert es mich manchmal im Konzert, weil ich dann im Konzert sitze und denke, mir fehlt eine Probe, mir fehlt einfach eine Probe und das ist natürlich echt hinderlich an der.
Ich glaube schon, dass es in anderen Orchestern auch oft so ist, dass es dann doch Leute machen, die in großen Tutti-Gruppen sitzen, weil es einfach leichter ist, dann auch sich mal selber zu befreien, wenn man für andere Dinge gebraucht wird.
Ich glaube, dass es gar nicht nur um das Freinehmen geht, sondern dass es auch darum geht, dass es halt einfach viel Arbeit ist.
Genau.
Und dass man auf den Solopositionen natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit hat, einfach weil man sich anders vorbereiten muss, weil man sich mehr, also weil man anders auf dem Präsentierteller sitzt. Und deshalb die Tutisten aus den großen Gruppen eher mal die Bereitschaft haben, sich dann jenseits vom Spielen noch zu engagieren und so viel Zeit zu investieren, wie wir das jetzt, also es ist ja Wahnsinn, was wir teilweise investiert haben. Jetzt in den letzten 4 Jahren hatten wir Phasen, da habe ich echt manchmal gedacht, was ist hier eigentlich mein Job?
Es war eine intensive Zeit, weil wir das GMD-Verfahren hatten und weil wir das Jubiläum hatten.
Und weil 2-mal jetzt die Orchesterdirektion gewechselt hat.
Und Theaterpädagogik wurde mehrfach neu besetzt. Genau. Also es war einfach irgendwie, es hat sich gerade geknubbelt.
Man könnte sagen, irgendwas ist immer.
Definitiv.
Man denkt immer, nächstes Jahr wird es besser oder weniger. Und ich habe aber ja die Jahre immer bei der Steuererklärung, ich schreibe ja jedes Mal, wenn wir uns treffen, jede Vorstandssitzung, ob das jetzt nur wir sind oder ob wir uns mit jemandem treffen, schreibe ich ja immer einen Kalender. Und dann am Ende des Jahres gehe ich den Kalender durch, weil ich dann auch die Fahrten aufschreibe, wie oft bin ich wohin gefahren. Und ich zähle es und es waren jedes Mal 40 ungefähr im Schnitt. Also wir haben jedes Mal 40 Einsätze oder Treffen oder wie auch immer man das nennen möchte. Und gut, die gehen jetzt nicht immer 3 Stunden wie jetzt ein Dienst, aber trotzdem sind es 40 Stück. Und wir waren auch nicht immer alle bei allem da. Vielleicht waren wir mal nur zu zweit oder nur zu dritt da. Aber es ist schon
Das nimmt sich wahrscheinlich nichts, das heißt quasi einen Einsatz pro Woche ungefähr.
Das müsste ich jetzt ausrechnen, da ist, müssen wir Robin Davis fragen, der hat das studiert.
Also wir würden mal die Woche nehmen, wir hatten heute Morgen den Pressetermin, wir beide. Ich habe am Mittwoch 3 Stunden Konzertpädagogik, am Freitag 3 Stunden Konzertpädagogik und nächste Woche Dienstag nochmal eine.
Ja. Ja, und am Mittwoch ist außerdem Marketing-Sitzung.
Die habe ich noch vergessen obendrein, ganz genau.
Die vergesst ihr immer.
Und ich habe Mittwoch Mittag
eher wenig vor.
Kommt mir eigentlich auch wenig vor.
Hätte ich habe Mittwoch Mittag den Arminia-Termin auch noch, also nach der Marketing-Sitzung.
Fürs 40 Jubiläum. Dinger, das sind 40, wenn du es als Dienste rechnen würdest, 40 Dienste. Weißt du, wie viel das ist?
Ja, das ist viel. Das sind 2 Monate Arbeit fast.
Ja, also das
ist extrem viel.
Ja. Das ist schon viel.
Mhm, ja.
Von daher, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist wahnsinnig viel Arbeit und man kriegt nichts dafür und ist...
Aber wir dürfen gestalten.
Aber wir dürfen gestalten,
das ja. ist genau das, mit dem du mich ja überredet hast, dass ich eigentlich mich eher so zurückgezogen habe und dachte so, ach komm, ich spiele hier Trompete und dann gehe ich nach Hause. Und dass du gesagt hast, ja, du kannst ja entweder jetzt weiter resignieren im Prinzip oder du versuchst halt mitzugestalten. Und das hat leider geholfen. Also ich... War dann auch sehr, weiß ich nicht, finde, das macht Spaß, wenn man irgendwie, wenn es wirklich um was geht, jetzt nicht nur um Schriftart, sondern um es wirklich um irgendwas geht, wo man wirklich was machen kann und merkt, okay, da können wir auch was erreichen und sowas.
Es macht halt auch Spaß, weil man Einblick kriegt und ein bisschen mehr versteht, warum gewisse Dinge so funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ja. Weil man muss sich halt bei allen Beschwerden, die man so hat, auch immer erstmal informieren, woran liegt das denn jetzt? Und so ein Theater ist ein komplexes System. Das Orchester ist ja nur ein Baustein von diesem ganz großen Theater. Und es gibt so viele Belange, die berücksichtigt werden müssen. Und das kriegst du halt nicht immer sofort mit, wenn du in deinem kleinen Orchester sitzt. So.
Ja, aber das kriege ich auch nicht mit. Da ist ja, wenn Costa den neuen Dienstplan wieder liest und sagt, ja, hier sind ja das und das und das, hier ist die Ruhezeit nicht eingehalten, hier ist das. Das sind ja alles Sachen, die wir irgendwie dann doch noch mitkontrollieren. Im Normalfall machen die das ja nicht extra falsch oder sowas, oder, aber es gibt eben dann doch mal Fehler, die sich einschleichen, die wir dann irgendwie doch noch auch noch kontrollieren. Ist es wirklich so? Und ich habe es auch immer mal wieder, dass jemand was uns durchrutscht oder so, dass jemand kommt und sagt, sag mal, hier ist doch eigentlich, das geht doch gar nicht. Und wir so, ach, warum haben wir das denn übersehen? Ne?
Bei mir war es übrigens genauso. Bei mir war es Flucht nach vorne im Endeffekt, als wir angefangen haben im Vorstand. Weil es war so eine Nach-Corona-Phase, wo alles drunter und drüber lief, gefühlt. Und ich war auch maximal frustriert, muss ich einfach mal so sagen. Und das war so die Flucht nach vorne. Und ich bin eigentlich ganz froh, weil ich auch, wie du sagst, durch die Azuse, durch die Einblicke, die man bekommt, versteht man mehr, versteht Zusammenhänge und denkt sich, ach so, okay, geht nicht, obwohl es fürs Orchester vielleicht toll wäre. Dafür konnten wir andere Sachen aber auch, dadurch, dass wir so viel mitgestalten durften, haben wir, finde ich, darf man auch so ganz arrogant sagen, extrem viel erreicht auch. Also ja. Es ging los mit irgendwelchen, dass man dann überlegt, dass die Kammerkonzerte damals nicht vergütet wurden, also null, nicht mal ein Dienst. Das war mit unsere erste Amtshandlung, bis zu, weiß ich nicht was, GMD-Verfahren, Akademie, also ist ja schon toll auch, muss man sagen, also.
Und in der Verwaltung gibt es oft Gummibärchen. Bei Frau Niedermeyer,
ja, oben, danke,
bei
Frau Nadja. Niedermeyer.
Ja, vielen Dank. Das ist aber schon immer gut. Also,
ein paar Süßigkeiten helfen bei der Motivation auf jeden Fall.
Ja. Aber hier gibt es nichts, ne, Manu und Katrin?
Doch,
aber
Donuts.
Aber keine Gummibärchen.
Aber keine Gummibärchen. Okay, nehmen wir mal auf.
Ja.
Ja, aber was ich vor allem auch gut fand bei all der ganzen vielen Arbeit, die wir jetzt ja auch so ein bisschen dargestellt haben, dass es als Team eigentlich vor allem gut funktioniert hat die letzten 4,5 Jahre. Ich glaube, deshalb macht es deshalb auch Spaß, weil ich finde, dass wir uns gut ergänzen und dass das einfach eine super Truppe ist, wo wir uns durchaus mal zoffen oder zumindest verschiedener Meinung sind. Nicht wahr, Herr Fiehmann?
Warum guckst du jetzt mich so an? Habt ihr euch untereinander noch nie? Nur immer wir beide?
Doch, ihr beiden, also die beiden Damen haben sich mal sowas von
angezickt,
Entschuldigung.
Also, wie das nur Frauen können.
Ja, definitiv. Ja,
stimmt,
ja.
Costa hat mich auch mal genervt, da war ich auch richtig sauer.
Aber wir haben so fast die Fresse poliert, die beiden haben sich jetzt angezickt.
Ach so.
Ja, aber so gehört das doch, oder?
So das ist muss das
doch,
halt bei Mädchen.
So ist das bei Mädchen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir das hier überhaupt angefangen haben mit dem Podcast, weil wir ja oft auch unterschiedlicher Meinung sind, finde ich. Also nicht unterschiedlicher Meinung, dass man gar nicht auf den Nenner kommt, aber grundsätzlich erstmal sagt, okay, ich komme davon woanders oder ich habe da eine andere Meinung zu. Aber man kommt ja irgendwie immer, wir kommen ja immer irgendwie raus.
Das ist eben halt auch, finde ich, die Qualität von der Gruppe, dass wir alle von verschiedenen Richtungen kommen, dass wir alle unsere Meinung haben und die Meinungen widersprechen sich oft auch. Und trotzdem schaffen wir es dann, an einem Strang zu ziehen und das gemeinsam zu machen. Das ist eine Riesenqualität, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und deshalb macht es auch Spaß, weil das diese Basis gibt, dass wir, glaube ich, auch mit der Erfahrung jetzt alle wissen, dass das so ist. Also dass wir dann irgendwie auch auf einen grünen Nenner kommen und das uns auch wieder einkriegen, wenn wir uns mal anzicken oder in Streit kriegen. Also so richtig Streit hatten wir ja eigentlich
nicht. Nein, das nicht.
Nee, also verschiedene Meinungen hatten wir schon und auch die konnten wir dann, glaube ich, auch mal kommunizieren, auch transparent machen, dass wir uns da jetzt nicht einig sind, sagen wir mal jetzt auch Richtung Orchesterbüro oder Hausleitung oder whatever, aber dass man dann trotzdem gemeinsam weitermacht und versucht es zu gestalten, oder?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin sehr dankbar um die Truppe. Ich hatte auch ein bisschen, mich sehr gefreut, dass wir sind jetzt schon zweimal gewählt worden, das ist ja unsere zweite Amtszeit, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, oder? Ah, doch, hatten wir vorhin schon. Und das ist nochmal so, dass wir auch nochmal so gewählt wurden, weil da hatten wir tatsächlich auch zwei oder drei, weiß ich nicht mehr, andere, die sich hatten aufstellen lassen. Und trotzdem ist es in der Gruppe geblieben und da bin ich auch sehr dankbar für, weil wir uns ja ganz gut ergänzen, finde ich auch.
Ja, die verschiedenen Rollen machen Sinn.
Genau so geht es mir auch. Ist schön mit euch.
Das musst du ja jetzt sagen.
Vor dem Mikro ist schwer, was anderes zu sagen.
Ja, aber nein, es ist ja auch so, wir haben, wenn wir uns treffen, auch wenn wir einfach sagen, okay, lass mal, wir müssen mal wieder ja,
Wein
einfach
probieren.
Da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Wenn wir sagen, wir treffen uns mal wieder einfach zu viert, damit wir mal gerade uns auf den neuesten Stand bringen oder weil wir was besprechen müssen, weil wir ein Treffen haben, dann und dann oder am nächsten Tag. Und dann ist es ja dann doch auch ab und zu mal so, dass wir sagen, okay, das geht halt nicht anders, wir müssen es nach dem Dienst machen oder sowas. Und wir trinken dann da halt eine Flasche Wein zusammen. Ist es ja auch so, dass wir ja eigentlich auch immer sehr viel Spaß dabei haben. Also es ist ja selten, dass jetzt das ohne, dass wir mal einmal herzhaft gelacht haben, gehen wir ja eigentlich selten raus. Wir haben ja immer irgendwie unseren Spaß. Und das macht es natürlich auch aus. Wenn das jetzt wahnsinnig bierernst wäre und wir gar nicht lachen würden, dann macht ja auch so ein Treffen nicht so viel Spaß. Aber wenn man jetzt irgendwie in so ein Treffen geht, ob wir jetzt alleine oder eben auch teilweise, es ist ja, also ich meine auch in den Büros, wenn wir, egal in welchem der drei Stockwerke wir sitzen, meistens lachen wir ja irgendwann mal, ne? Also das ist ja.
Ja, ich finde es auch lustig. Ich glaube, wir haben auch so eine Dynamik mittlerweile schon als Vierergruppe, wo das für Außenstehende manchmal gar nicht so einfach ist, da hinterherzukommen, weil wir uns auch da jetzt schon gut kennen und schnell ergänzen und schnell in so eine Kommunikation kommen, glaube ich, wo man echt aufpassen muss, dass ja, die anderen, die dann da auch noch beteiligt sind, nicht so ein bisschen außen vor sind und uns dabei zugucken, wie wir rumalbern.
Es wird ja auch nicht bierernst, weil du Wein trinkst, ne? Hast du ja gerade selber gesagt. Ist dir aufgefallen?
Ja, gut. Wir trinken auch manchmal Bier.
Der Jubiläumswein ist hoffentlich weg, bis der
Podcast raus ist. Und wir trinken nicht immer Alkohol. Also,
echt jetzt?
Das stimmt.
Man glaubt es ja nicht, wie viele Themen es gibt, die in so einem Orchester besprochen werden können, oder? Also am Anfang denkt man ja, was gibt es denn da zu machen? Das ist ja gar nicht viel. Und dann wird es immer mehr und immer mehr und man wundert sich.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Aber es macht auch Spaß, auch weil es ja jetzt nicht gerade, ich meine, es ist, die Welt geht jetzt nicht unter. Es ist nur ein Sturm im Wasserglas sozusagen, die Belange der Bielefelder Philharmoniker. Ja, und trotzdem sind sie natürlich für uns auch wichtig.
Auf jeden Fall. Also das ist, ich meine, das ist ja überhaupt so beim Musikmachen. Letztendlich sind wir nicht wie die Chirurgen im OP, es stirbt keiner unter Messer, wenn wir einen Fehler machen. Auch wenn das, wie Astrid im letzten Podcast ja auch so schön dargelegt hat, mit ihren ganzen Exkursionen in andere Musikstile bei uns ja schon sehr eine große Fehlerkultur herrscht, dass man immer Angst hat vor einem Fehler, was sich ja auch eben im Probespiel zeigt, dass letztendlich das Wichtigste ist, Fehler zu vermeiden und richtige Töne zu spielen. Aber letztendlich muss man sagen, ja, wie wichtig ist das? Wer merkt das? Warum wir da so total fixiert drauf sind, ist ein bisschen absurd. Aber es ist auch schön, wenn es so organisiert ist, dass es allen gut geht damit. Es ist ja wie mit jedem Arbeitsplatz so.
Es ist eigentlich wie beim Spielen. Das Spielen, also wenn man zum Beispiel ein Gesellschaftsspiel spielt, es macht nur Spaß, wenn man es richtig ernst nimmt.
Stimmt.
Aber man darf es auch nicht zu ernst nehmen, weil es ist am Ende doch nur ein Spiel.
Ja. Aber es ist ja auch eine Sache, dass wenn du also mir geht es schon so, dass manchmal haben wir viel zu tun, also oder haben wir viel zu erledigen so als Vorstand, dass manchmal auch das Spielen fast ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also dann ist zwar die Woche irgendwie eigentlich gar nicht mal so einfach, aber wir haben eigentlich ganz andere Baustellen und sind irgendwie organisieren gerade hier Endwoche für Feste. Also für, ich bin mal gespannt, ob diese Wochen jetzt des Jubiläums, ob die eigentlich so an einem vorbeiziehen, was das Spielen angeht, weil man eigentlich tierisch viel im Kopf hat, was man alles noch organisieren muss oder was irgendwie laufen kann. Das rückt dann ja schon auch manchmal in den Hintergrund, finde ich. Also manchmal gehe ich so ins Theater und fühle mich eigentlich weniger als Musiker in dem Moment, als dass ich jetzt gerade eigentlich viel andere Termine zu erledigen hatte. Das gibt schon so Wochen.
Und du meinst es positiv, weil man dann weniger Stress hat dann mit dem eigentlichen Spielen?
Manchmal schon, ja. Also manchmal ärgert es, also wie gesagt, was ich eben gesagt habe, da kommt einer kurz vom Konzert und hat irgendein Problemchen. Das nervt dann natürlich, aber auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, wenn du dann eh so da durchrennst, dann können wir auch heute Abend noch eine Mahler-Sinfonie aus dem linken Ärmel schütteln, so ungefähr, weil, ja, das ist halt jetzt so, ne? Ja. Also da hilft es mir manchmal sogar, wenn irgendwas passiert oder sowas, ne?
Ja.
Ich finde es ganz cool, so über den Tellerrand zu schauen, weil wir in ganz viele Bereiche reingegangen sind, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was wir eigentlich studiert haben.
Ja.
Und das finde ich eigentlich total, also ich finde es immer wieder interessant. Das, immer, es kommt mir immer irgendwas, wo man was dazulernen muss und auch darf dann. Also,
ich hätte jetzt auch Lust gehabt, mal eine Zeit lang Orchesterbüro zu machen. Ich hätte es mal ausprobiert, glaube ich. Wenn ich die Zeit gehabt hätte und nicht jetzt so viel gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, mal ausprobiert. Weil es mich einfach interessiert hätte, da noch weiter reinzulugen oder sowas. Manchmal denke ich, guck mal, wie cool die es haben. Ja? Die organisieren sowas und wenn das Konzert läuft, stehen die so an der Theke und trinken Weißweinschorle und freuen sich. Das muss ja auch cool sein.
Und du musst nach dem Konzert die ganzen Weißweinschorlen nachholen, damit du auf den gleichen Stand kommst.
Mhm. Aber ja. Wir trinken nicht immer Alkohol.
Ja, vielleicht trinken die auch was anderes, keine Ahnung. Ja, nee. Also ich stelle mir das auch schön vor, so ein Management könnte ich mir auch vorstellen, glaube ich, das zu machen, mittlerweile.
Ja. Nee, ich glaube, Orchestermanagement hätte ich, glaube ich, keine große Lust.
Ja, ich finde das schon krass, dass sie immer erreichbar sein müssen und dass die immer das Feuer löschen müssen, wenn es dann hart auf hart kommt und so. Also das
ist nicht zu unterschätzen. Ja, vielleicht jetzt ist ja auch noch was anderes jetzt sowas oder so Projektmanagement. Also dass du praktisch so ein Projekt managst, also entweder ein Festival managst oder ein Orchester wie jetzt das Bundesjugendorchester, was jetzt gestern da war oder sowas, ne, dass du einfach da so ein Projekt hast und bist da halt eben dann der Ansprechpartner. Aber bist ja praktisch, wenn die nicht unterwegs sind, organisierst du das alles und wenn du unterwegs bist, bist du zwar Ansprechpartner, aber so dabei. Ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie schon eine spannende Sache. Könnte ich mir mittlerweile vorstellen. Das hätte ich mir, glaube ich, bevor ich Vorstand wurde, gar nicht vorstellen können, dass ich mal Bock hätte, sowas zu machen. Also ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, dass es funktioniert. Also wenn du hier auf dem Jazz Baltica oder irgendwo bist und kriegst mal mit, wer da alles für was zuständig ist. Ne? Also das hat ja auch irgendjemand oben drüber mal organisiert, dass überhaupt da jemand ist, der fragt, was du essen möchtest. So, und das finde ich schon faszinierend, wenn sowas funktioniert.
Ja, also wir hätten ja jetzt viele Gelegenheiten gehabt, als Vorstand quasi zu übernehmen und haben es nicht gemacht, also ohne Orchesterdirektion. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass wir nicht versucht haben, da irgendwie in die Bresche zu springen und das zu übernehmen, weil ich glaube, dann wenn du dann musst, das eine ist sozusagen, das so nebenher zu machen und wenn du dann, wenn das dein Job ist, ist, glaube ich, schon echt brutal stressig.
Ja, es geht ja auch nicht darum, dass es jetzt easy wäre. Das denke ich nicht.
Ja, ich sehe das. Schließe mich bei Susan. Ich denke so, also organisatorisch hätte ich da überhaupt keine Probleme mit. Das wäre mich, glaube ich, komplett kalt lassen. Aber dieses, du kriegst den Anruf am Sonntag früh um 9:30, Solo-Klarinette ist krank und um 11 muss da ein Klarinettist sitzen. Da hätte ich keine Lust drauf. Oder am 25. Dezember oder weiß ich nicht, an diesen furchtbaren Termin, wo wir ja immer spielen müssen.
Das ist halt so Klinkenputzen, ne?
Da rufst du halt tausend Leute an. Stundenlang am Telefon und da hätte ich einfach keinen Bock drauf.
Also wenn die keinen Bock haben, dann wäre ich immer voll sauer. Können doch wenigstens sagen, ja, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ne? Und dann sagen die, nee, Weihnachten?
Kannst du dir nicht leisten.
Ja, genau. Na, das fände ich, glaube ich, auch schwierig. Ja, cool. Im Prinzip haben wir doch fast alles besprochen wahrscheinlich. Schön, dass ihr auch mal da wart. Euch auch mal blicken lassen habt bei der Vorstandssitzung.
Dass wir jetzt endlich mal eine Vorstandssitzung hatten, so eine amtliche.
Und jetzt mal alle wissen, wer auch alle anderen sind. Also uns kennen sie ja schon, aber jetzt wissen sie auch mal, wer ihr seid.
Und ja, ich finde es ja auch toll, dass ihr das macht.
Also, ja, großartig.
Wir können das gar nicht genug preisen.
Ist ja auch ein Wahnsinnszeitaufwand.
Ja, toll.
Auch alles Ehrenamt.
Ja. Ja. Haben wir uns halt selbst ausgesucht. Also Katrin hat uns das ausgesucht.
Ja, so hat jeder seins. Ich habe den Postcard, ich habe die Akademie. Ja, haben, genau. Haben wir super hingekriegt.
Genau, hat uns keiner gezwungen. Nee. Aber das macht ja auch Spaß. Also es ist, und auch da haben wir jetzt echt viel dazugelernt. Also dass ich mal lerne, mit dem Schneidprogramm umzugehen und so einen Podcast zu schneiden, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist zwar wahnsinnig viel Arbeit, aber es ist auch cool, sowas mal zu machen, ganz schlicht.
Ein bisschen ist es auch so eine ganz ruhige Sache, wenn man das so abends macht, wenn alle im Bett sind oder morgens ganz früh, wenn man einfach da sitzt und man muss nur so schneiden, so Wort weg und so. Irgendwie hat es auch was Beruhigendes, finde ich.
Meditatives.
Ja, was Meditatives, das ist das, was ich suche. Ein bisschen, es ist ein bisschen muggelig so, wenn man das macht, finde ich.
Und du, wenn es gemacht ist, ist es gemacht und dann bist du irgendwann fertig. Ja. Das ist ja auch was wir als Musiker nie kennen, weil so wirklich fertig bist du nie. Kannst
so
nicht
flüchtig immer
es
bei
ist
uns,
so flüchtig.
Die Musik geht weg und dann ist nichts mehr da.
Ja, und du kannst es halt einfach nicht kontrollieren. Du kannst noch so viel üben und vorbereiten, ob das dann am Ende im Konzert klappt oder nicht. Bleibt immer ein bisschen, ja, also die echte Kontrolle musst du dann auch einfach irgendwann loslassen. Ja,
und hier hast du im Prinzip, kannst du, wenn du dich verschneidest, kannst du Rücktaste drücken. Das ist nicht live. Ja, das ist genau. Schon cool, das dass man einfach cool. Mal probieren kann. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, dagegen ist halt Spielen immer stressig, wenn du so willst. Ne?
Genau. Und dann, wenn es fertig ist, ist es fertig und man hat so ein fertiges Produkt und freut sich dran und das ist das.
Aber wir haben auch schon viele falsche Knöpfe gedrückt, muss man sagen, bei diesem Programm. Also wie oft hast du schon bei mir angerufen und wie oft habe ich schon dann wieder bei Sven Polkötter oder bei netterweise hilft uns ein Kollege aus der Requisite noch dabei. Wie oft habe ich die schon angerufen, die beiden, und weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Ja, so ist das halt.
Ja, aber
die
so
schneiden öfter solche Podcasts, oder die kennen sich damit besser aus?
Ja, die kennen sich beide besser aus. Also Sven hat sogar das gleiche Programm wie ich. Und da wir
und
zusammen,
ich auch,
ja, da
mittlerweile.
Da wir zusammen Musik machen, lag das eben nahe. Und der Christian, der arbeitet mit was anderem und eben, er hat das professionell gemacht und macht das halt eben heute auch noch für viele Bands. Und da kann man schon mal professionelle Hilfe finden und mal wissen, also vor allem mal interessant, wie macht man das eigentlich? Oder wir haben es am Anfang so umständlich gemacht. Dann habe ich das erste Mal vor jemandem, dann ich mache immer so und dann schneide ich hier und dann mache ich so. Und dann so machst du das? Das muss doch ewig gedauert haben. Ich so, ja, hat es auch. Jetzt mache ich es besser, dauert immer noch ewig. Weiß nicht. Irgendwas, also irgendwie habe ich es immer noch nicht hingekriegt.
Irgendwas ist immer.
Irgendwas ist immer. So sieht's aus. Ja, schön, dass ihr da wart, ihr beiden.
Vielen Dank
euch. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren beim Zuhören. Ganz rituell immer wieder die Aufforderung, kommentiert, stellt Fragen. Wir sind wahnsinnig froh um Nachfragen, die wir beantworten können. Oder uns nach einem Konzert in der Oetker-Halle einfach ansprechen. Wir sind meistens, Manuel und ich sind meistens nach den Konzerten an der Bar.
Nur wegen Wassermangel. Das ist sehr anstrengend, so ein Trompete.
Jetzt auch Kaffee und Tee.
Sehr trockenen Mund.
Ja, genau. Und das Wasser an der Bar schmeckt ganz besonders gut.
Genau.
Ja, das ist ganz besonderes Wasser. Ja, also schön war es wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass alle Hörer dabei waren. Hörer und Hörerinnen dabei waren. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Danke. Tschüss.